Und wir sind zurück. Was für ein Comeback. Was für ein Comeback. Einfach mal unkommentiert nach 3,5 Monaten wieder da. Ey, an diesem Punkt, das ist gerade so unregelmäßig und so krank zu spät, dass ich gar nicht mehr mich entschuldigen brauche. Also man braucht da gar nicht reingehen. Mir ist auch, glaube ich, aufgefallen, ich habe das Gefühl, fast jede Folge hat bisher mit irgendeinem Kommentar damit angefangen, mit irgendeiner Form von Entschuldigung oder Rechtfertigung, lassen wir das. An diesem Punkt ist auch egal, ja. Ich habe vorhin nochmal, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, mir in die letzte Folge reingehört. Ey, ohne Scheiß, ich habe an irgendeiner Stelle geskippt. Es war Minute, ich weiß noch genau, Minute 9,26, wenn ich mich nicht irre. Lasst mich nicht lügen, ja. Minute 9,26. Ich skipp einfach rein, ja, ich habe mir den Timemarker so merken können, jetzt, weil es einfach für mich so irre war. Ich bin bei diesem Timemarker und ich höre mich einfach nur irgendwie erklären, weshalb ich irgendwie zu spät dran bin. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich dachte mir so, was? Bei der letzten Folge war ich bei Minute 9,26 immer noch in dem Ding drin. An diesem Punkt ist wirklich egal. Ich glaube auch niemand interessiert. Also niemand interessiert jetzt. Man ist dann ab irgendeinem Punkt einfach so ein richtig unzuverlässiger Vater. Ja, so sehe ich mich gerade. Der so oft Versprechen nicht gehalten hat, dass die Kinder einfach so gar nichts mehr erwarten. Die sind dann so, ja, okay, whatever. Ja, du kommst, also wir können hier gar nicht mehr mit dir planen. Du bist die, das Konstante ist, dass du komplett unzuverlässig bist. Ja, ich will keine Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung zu euch aufbauen, aber eine bessere Metapher ist mir nicht gekommen, ja. Was geil ist, ist, wenn man Freunde hat, die einen motivieren, und ich habe sehr gute Freunde, und das fand ich, ich wusste es bis quasi vor kurzem, ja, bis vor kurzem hatte ich gar keine Ahnung, dass man bei Spotify Kommentare sehen kann zu einzelnen Folgen, ja, weil meine Wahrnehmung bisher war, ich lade diese Folgen hoch und ich sehe so die Hörerzahl auf dem Podcast-Provider, und da war ich so, ey, cool, das hören schon ein paar Leute. Also so, ich war positiv überrascht davon. Aber mir hat tatsächlich bisher, und diese Person weiß es dann auch, ja genau, du bist der Einzige, eine Person bei Instagram geschrieben, hey, coole Folge, wann kommt die nächste Folge? Obwohl jetzt waren es zwei oder drei, ich bin mir nicht sicher, aber eine Person, die es mehrfach gemacht hat, wo ich so das Gefühl hatte, ah, so quasi people give a shit, aber halt nur eine, also eigentlich nicht, also eine Person, ja. Und dann war es irgendwie cool, diese Kommentare zu sehen zu den Folgen, auch wenn es irgendwie nur so zwei, drei sind, dass es so irgendwas gab, ja. Also habe ich gar nicht mitbekommen. Vielen Dank an die Leute, die irgendwas Nettes geschrieben haben. Und bei der letzten, übrigens, bei der letzten hat sich einer irgendwie voll anscheinend über den Podcast aufgeregt, keine Ahnung. Und was ich witzig fand, war, eine Person hat dann kommentiert, jetzt wo der Podcast auch nicht mehr kam, ich finde die Wortwahl, ich finde das so groß, hat sie so geschrieben, was für ein Downfall. Was für ein Downfall? Dude, wer war ich denn? Wer war ich denn? Was für ein Downfall, Alter? Downfall ist ein sehr großes Wort für das, was ich bisher bin und das, was ich gerade versuche zu machen, ja? Ihr seht hier gerade jemanden, der rumexperimentiert, der versucht, Dinge zu machen, der versucht wieder zu schauen, was passt, was nicht passt, ja? Und das hat dann irgendwie mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Jetzt bin ich wieder bei der Rechtfertigung, jetzt bin ich wieder da drin. Aber ja, Mann, was für ein Downfall, Alter. Harvey Weinstein, P. Diddy, Cavus Calante, Alter. Um mich unnötigerweise mit Sexualstraftätern in einem Atemzug zu nennen. Einfach die großen Downfalls. Vergewaltigung, Leute unter Drogen stellen, Gewalt und ein Typ, der eine Folge nicht hochlädt seit 3 Monaten. Ich glaube, das spielt alles in der gleichen Liga. Übrigens, ja, diese Folge kommt jetzt raus noch vor Weihnachten, ja. Es weihnachtet sehr. Es weihnachtet, Dezember, muss ich sagen, ich mag den Monat, ja, obwohl ich mit Weihnachten nicht viel am Hut habe. Ja, ich habe als Kind ein bisschen Plätzchen gebacken mit meiner Mutter und dann haben wir es irgendwann gelassen. Dann haben wir es nicht mehr gemacht, ja. Aber das ist noch irgendwie, Dezember ist für mich noch Winter mit Kultur, ja, mit Geschmack, mit einem Twist, Ja, einem wird was geboten. Januar und Februar nichts. Also das ist einfach nur kalt, ohne, also da gibt es ja gar keinen Twist. Also wir bräuchten eigentlich jeden Wintermonat irgendein Event, irgendeine Sache, die uns so am Laufen hält. Jetzt ist gerade Weihnachten und ich habe das noch nicht wirklich erzählt. Ja, ich habe eine kleine, meine wirkliche Assoziation mit Weihnachten ist meine Zeit als Weihnachtsmann. Okay, ich war Weihnachtsmann in Rostock. Das klingt wie eine richtig schlechte deutsche Komödie, wo die sagen, hey, wir werden jetzt, wir wollen so einen Film für, wir möchten einfach so einen Clash of Civilizations Film machen, wo so ein, ja, so ein Flüchtling, der dann in Ostdeutschland landet und dann Weihnachtsmann wird. Ja, und das war ich, außer der Flüchtlingsteil. Ja, ich war Weihnachtsmann in Rostock, bestbezahlter Job, außer Comedy, bestbezahlter Nebenjob, also bester. Ja, ich würde auf jeden Fall bestbezahlter Job außer Comedy in meinem Leben, kann ich jedem empfehlen, ja. Jeden, dem Weihnachten nicht wichtig ist. Also jeder, jeder Moslem oder Deutscher ohne Familie, das ist eure Chance. Geschieden, wenn ihr geschieden seid. Ich glaube, ich habe mir den Job geteilt. Ich glaube, Weihnachtsmänner, die gebucht werden können, das sind meistens geschiedene Väter. Das ist eine richtig traurige Geschichte dahinter. Und ich war Student. Ich habe davon gehört, ja, ich bin zu so einer Jobbörse gegangen. Es gab damals, das gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, beim Arbeitsmarkt Rostock, Arbeitsamt, beim Arbeitsamt Rostock gab es so einen Raum, so gab es nochmal so ein extra, so ein Büro, das hieß Jobbörse. Und dann konnte man hingehen und dann konnte man, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt jetzt noch legal ist, nach irgendwelchen neuen Regeln. So, ne? Und es war so ein Büro, ne? Jobbörse, da konnte man immer so tagelöhnermäßig. Also da konntest du hin, da konnte man hingehen und dann konnte man so sagen, ja, was gibt's heute? So, kann ich irgendwo was entladen? Kann ich irgendwo bei einem Umzug helfen? So für 2 Tage? Kann ich einfach so schnelle Jobs? So, einfach so, also komplett flexibilisierter Arbeitsmarkt, keine Regeln. Wir sind wieder da, ja, so Tagelöhnerjobs. Und die haben, da habe ich ein paar Jobs gefunden gemacht. Und die haben aber einmal, da habe ich mitbekommen, Alter, die vergeben Weihnachtsmannjobs. Und die sind gut bezahlt, weil wer will Heiligabend arbeiten, ja? Also da arbeitet quasi nur halt systemrelevante Berufe und Weihnachtsmänner, so, ne? Und ich bin hin und ich war auch sofort so, ich meine, das war Rostock, wann war das? 2011, so. Und ich bin da hin und ich meinte, hey, das waren so 2 Frauen Mitte 50, ja? Mitte 50, wir würden jetzt sagen Boomer, damals gab es das noch nicht, ne? Damals in den 10er-Jahren. Und ich bin da bei denen und ich komme an und ich habe direkt eigentlich eine sehr, na, ich würde nicht sagen entschuldigende Haltung, aber ich habe so eine Haltung von, hey, ist von meinerseits auch nur ein Angebot hier zu arbeiten. Ja, so, ich habe gesagt, ey, ich habe davon gehört, ihr vergebt Weihnachtsmann-Jobs, aber ich möchte. Ist für mich, also ich wollte es denen leicht machen, mich abzulehnen. Ich meinte, hey, ist für mich gar kein Thema, wenn ihr sagt, ich wäre kein guter Weihnachtsmann, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, ich würde es, also tut euch keinen Zwang an. Für mich wäre das kein Rassismus. Ist eine Rolle. Ist eine Rolle mit gewissen Rollenerwartungen. Ja, so quasi, Coca-Cola hat irgendwann diesen Weihnachtsmann kreiert. Und Kinder denken an diesen weißen, dicken Mann. So, ne? Und ne, das ist. Keiner erwartet einen dünnen Inder. Keiner will den Typen sehen zu Weihnachten. Ich meinte so, ey, so wirklich, so direkt vorausgeschickt, gar kein Thema. Ihr müsst jetzt hier nicht mir klarstellen, dass ihr keine Rassisten seid. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Rassisten. So, ne? Ich meine so, ey, das wäre gar kein Thema. Und die waren sofort so, nein, nee, nein. Sie können auf jeden Fall Weihnachtsmann sein. Auf jeden Fall. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass die, und das habe ich ein paar Mal gehabt, deswegen Shoutout an den Osten. An der Stelle Shoutout an den Osten. Wer macht's noch? Und diese Frauen, ich hatte das Gefühl, die wollten jetzt. Making a stand, making a stand. Ja, die wollten mich so doll einstellen, also bis ich und alle um uns herum vergessen, dass es in Lichtenhagen diese Brände gab, in diesen Hochhäusern, dass die Vietnamesen gejagt wurden. Also das war wirklich so, nein, kein Platz für Rassismus. Du kannst Weihnachtsmann werden. So, wir machen da Schluss. Wir machen da nicht mit, ja? Wir machen da nicht mit bei dieser Sache, dass du kein Weihnachtsmann mehr. Natürlich kannst du Weihnachtsmann werden. Ich meine so, ich habe es wieder gesagt, ey, es wäre wirklich kein, also ich sag's jetzt nur, ne, und die so, nein, natürlich können sie Weihnachtsmann werden. Natürlich können sie Weihnachtsmann werden. Und außerdem, der historische Weihnachtsmann sah ja auch aus wie sie. So, ne, das war das Argument. Das ist dann, ist mal beim historischen Nikolaus, der anscheinend irgendwie aus der Türkei kam oder wo auch immer. So, und der historische Weihnachtsmann ist ja auch so, wie, wo ich mir so dachte, ja, erklär das den Vierjährigen, die weinen werden. Die weinen werden, wenn dann dieser dünne Inder reinkommt. So, erklär das denen. Soll ich diesen Vierjährigen dann erklären? Ja, nee, so, ey, pass mal auf, es gibt einen historischen Weihnachtsmann und der sieht so aus. Ich bin Geschichte. Ja, so. Und Jesus war auch nicht blond und blauäugig. Das kommt direkt danach. Fuck it, wenn man schon da ist in dem Moment mit einem Vierjährigen, das gerade weint, weil es nicht weiß, warum dieser braune Mann in dem roten Anzug dasteht und seinen Namen weiß, einfach direkt hinterher, weißt du was, Jesus ist nicht blond und blauäugig, ihr werdet, der weiße Teufel lügt, ich werde auf einmal zu Malcolm X, mitten in dem Besuch, einfach Malcolm X werden. Einfach vom weißen Teufel reden. Der weiße Mann ist ein Teufel. Der weiße Mann ist ein Teufel, ja. So, und dann meinten sie, ja, nee, kannst du machen. Ich so, okay, alles klar, ja, alles klar. Und ich ziehe, ja, okay. Wie das Ganze funktioniert ist, Leute denken, ja, okay, Weihnachten, ja, der Weihnachtsmann arbeitet nur an Weihnachten. Ja, Laien denken das. Ehrlich gesagt, Laien denken, Weihnachten, Weihnachtsmann, ja. Die wissen ja gar nicht, was so ein Weihnachtsmann alles in der Vorbereitung tut, ja. Das ganze Setup, die ganze, also so, ne, das ganze Ding vorher. Und wie das Ganze dann funktioniert ist, man kriegt eine Route zugeteilt, man kriegt verschiedene Familien zugeteilt. Also, wofür ich gebucht wurde, war, um das jetzt nochmal zu erklären, ist, es gibt einfach Familien, die wollen einfach dieses Highlight, ja, die wollen, dass der Weihnachtsmann kommt, die wollen das nicht irgendwie so komisch machen, wie, also die Gratis-Variante von Kinderbelügen an Weihnachten und denen so diese Freude machen mit dem Weihnachtsmann ist ja, ja, ich schwör auf alles, der war ja vorhin hier, du hast gepennt, du hast ihn verpasst, du hast ihn mal wieder verpasst, du schläfst zu viel, du musst wachsamer sein. Ja, das ist die Gratis-Variante. Ja, da war hier Schwurf alles, der hatte hier diese Geschenke, ja, pack die einfach raus. So, das ist die Gratis-Variante, ja, aber Familien, die irgendwie ein Stück weitergehen wollten oder wo sich kein Familienmitglied dann verkleidet und so und wo es dann irgendwie immer so ein Ding ist, hey, warum ist Papa nie da, wenn der Weihnachtsmann kommt? Fuck, ich habe nie einen Moment gehabt mit meinem Vater, als der Weihnachtsmann da war. Das erzählt man dann so. 20 Jahre später in der Therapie und hat immer noch nicht verstanden, was passiert ist. Mein Vater war nie da, wenn der Weihnachtsmann kam. Man sitzt so einfach so mit Ende 20, mit 30 einfach beim Therapeuten ist so, können Sie sich das vorstellen? Mein Vater war nie da, als der Weihnachtsmann reingekommen ist. Und dann ist man, also ja, also, ja okay, wie löst man das auf, Alter? Wie macht man da weiter als Therapeut? Ist man dann irgendwann, ist man bei einigen Patienten so, ey, ich glaube, der ist dumm. Also nicht so, oh, der hat psychische Probleme und das könnte es sein, in die Richtung müssen wir gehen, sondern so, oh, ich glaube, mein Patient hat einen sehr geringen IQ, sehr unintelligent. Naja, auf jeden Fall, die Gratis-Variante ist das. Oder die zweite Gratis-Variante ist ein Familienmitglied. Und dann gibt es halt Familien, die gesagt haben, hey, es hat 50 Euro gekostet. Ja, 50 Euro war der Mindestbetrag, den die rausgeben mussten. Einige haben mehr gezahlt. Ja, die haben einen quasi nochmal Trinkgeld obendrauf gegeben. Und 50 Euro 2011, wir sprechen von 2011, 50 Euro. Okay, das ist jetzt nicht 2025, 50 Euro. 50 Euro damals hat sich angefühlt Ja, okay. Lass es 70 € jetzt sein. Ja, wie ein 70-Euro-Schein jetzt. Jemand gibt euch jetzt einen 70-Euro-Schein. Das ist richtig gutes Geld. Also, ist mega gutes Geld. Pro Familie. Und dann auch noch als Student. Ja, davon kannst du ein Semester leben. Nein, aber ich glaube, ich habe am Ende 500 € verdient oder so. Fuck it, ja, man kriegt 50 € pro Familie und man ist gebucht. Ich habe irgendwie, ja, so 10, 12 Familien zugeteilt bekommen und dann kriegt man Name, Adresse natürlich, Telefonnummer und alle Daten und dann baut man sich so eine Route und plant dann immer ein, ja, ich bin 15 Minuten da, dann brauche ich 10 Minuten mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ich bin mit dem Fahrrad durch die Randbezirke von Rostock gefahren, Heiligabend als Weihnachtsmann. So, ne, also, und dann hat man diese Route und so und klappert diese Leute ab, ne? Man macht halt diese ganzen Hausbesuche. Und was man aber vorher macht, ist, man muss sich, das ist die Vorarbeit, man muss sich ein Buch besorgen, einfach so ein quasi ein gebundenes Buch, aber mit leeren Seiten, komplett leere Seiten. Und das lässt man sich hier einwickeln oder macht selber, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ich kann das nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich damals bei der Buchhandlung gesagt habe, könnt ihr bitte Geschenkpapier drum machen. In Gold, ja, in Gold einwickeln, weil das ist das goldene Himmelsbuch. Ja, das goldene Himmelsbuch. Und dann ruft man einfach eine Woche oder ein paar Tage vorher diese Familien an. Jede klappert die alle ab. Die wissen noch Bescheid, dass sie angerufen werden und redet fast immer nur mit den Müttern über das Kind oder die Kinder. Ja, und dann macht man sich Notizen über das Kind. Ja, und dann erzählen die einem, ja, die Leonie ist jetzt neu in der Kita und die ist total brav und ist total super, aber nachts will sie nicht so früh, hat sie Probleme ins Bett zu gehen, die will dann nicht immer ins Bett, so, wenn man ihr das sagt, so. Und dann macht man sich so eine Pro- und Kontraliste zu diesen ganzen kleinen Kindern. Also das ist so, man sammelt richtig Daten über die, ja. Und dann hat man dann so Sachen, die man dann sagen kann bei diesem Hausbesuch. Dass man dann der Leonie sagt, was du dieses Jahr gut gemacht hast, was du besser machen kannst und so weiter. Und dann überreicht man die Geschenke, die einem dann gegeben werden, heimlich, wenn man in diese Wohnung reinkommt und so weiter. Und das ist das Prozedere. Das ist das Prozedere. Ja, hat super funktioniert, war richtig gut. Und einmal aber an einem Tag, also ein Stopp davon, war, das werde ich nicht vergessen, war bei so einer. So, jetzt machen wir nämlich mal einen kleinen Move, ja, und zwar einen Cliffhanger. Ich erzähle das Ende der Story auf der nächsten Folge und ja, es ist ein Comedy-Podcast mit Spannungsbogen, ja, es ist immer ein innovatives Konzept hier gerade. Ich habe einen Gast zum ersten Mal jetzt hier auf dem Podcast, es ist ein historischer Moment, er heißt Gaston Stabiszewski und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist super funny und ich habe noch nie mit ihm gesprochen, ja, beziehungsweise mittlerweile habe ich mit ihm gesprochen, weil ich nehme das hier gerade auf, nachdem er da war. Aber wir hatten, ich hatte voll Bock, ihn kennenzulernen, ein bisschen mehr zu wissen, was bei ihm abgeht, wer er ist, was er so macht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, ja. Und jetzt schon mal direkt vorausgeschickt, checkt ihn aus. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn auch witzig finden. Gaston Stabiszewski, ich packe alles noch in die Shownotes. Schaut euch sein Insta an, da sind viele witzige Sketche. Stichwort Klingelmännchen, eine Empfehlung von mir. Außerdem macht er den Lebenspodcast mit den Onis, so heißt der Podcast. Lebenspodcast mit den Onis. Und er kommt aus dem Improv, darüber reden wir auch. Und deswegen ist er auch oft im Comedy Café Berlin zu sehen, bei Improv-Shows. An der Stelle auch nochmal Promo für Mind Solo. Und zwar bin ich, nee, jetzt noch in diesem Jahr, für die Leute in Hamburg oder Umgebung, am 28.12. mache ich mit Ivan unsere Stand-up- und Impro-Show im Zentralkomitee. Kommt vorbei, das wird ein richtig geiler Jahresabschluss. Dabei sind auch Florentin Osche und Marvin Hoffmann. Es wird eine richtig gute Show. Das letzte Mal hat es so Bock gemacht. Diese Show am 28.12. Ich liebe diese zwischen den Jahrentagen. Da gibt es keine Regeln, Mann. Das ist der wilde Westen. Das ist der wilde Westen des Jahres. Ja, also wer in Hamburg oder in der Nähe wohnt oder Leute in Hamburg besucht oder irgendwie physisch was mit Hamburg zu tun hat, kommt am 28.12. ins Zentralkomitee. Ansonsten bin ich kommendes Jahr auf Tour. Und zwar am 1.3. in Wien, 11.3. Hannover, 12.3. Freiburg, 15.3. Köln, 21.3. München, 25.3. Potsdam, 26.3. Rostock, 30.4. dann wieder Hamburg im Zentralkomitee und 2.5. das große vorläufige Finale, und zwar die Aufzeichnung, das Taping von meinem zweiten Special in Berlin im Mehringhof-Theater. Ich kann garantieren, das wird eine krasse Show, ja? Viele Leute haben sich schon Tickets geholt, holt euch die, bevor die weg sind. Wird einfach auch für mich wieder. Also, das wird wahrscheinlich die wichtigste Show des Jahres, gehe ich mal stark von aus. Seid dabei, das wird eine krass gute Show. Und zufällig sind da auch Kameras, ja, die fangen das alles auf. Und dann kommt das nächste Special online, Mann. Das wird, das ist für mich ein absolut quasi ein krasses Highlight. 2.5. Berlin, Tickets sind online. Auch alles ist verlinkt in den Shownotes. Und dann gehen wir jetzt rüber zum Gespräch mit Gaston. Kurzer Hinweis da auch noch, das Ende ist ein bisschen, falls euch das auffällt überhaupt, am Ende habe ich nochmal kurz geschnitten, das Ende wirkt ein bisschen abrupt, das nur so als Notiz. Und yes, Mann, viel Spaß mit dem ersten Gast historisch auf diesem Podcast mit Gaston Stabiszewski. Genau, okay, wir fangen jetzt nochmal neu an. Ey, ich habe gerade abgesetzt. Das musste einmal raus. Meiner Meinung nach, du hattest nicht das Gefühl, das musste raus. Du warst eigentlich.
Ich war cool mit allem.
Du warst cool mit einem bisschen super Gast. Aber ich war so, ich kann nicht. Kurz nochmal, komm schon, Gaston, lass mich nochmal kurz aufnehmen. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Gast da. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Gaston Stabiszewski.
Hi.
Hi. Hey, Gaston. Wir haben gerade kurz über deinen Namen geredet. Ja. Stabiszewski hast du gesagt.
Stabiszewski, genau.
Stabiszewski.
Genau, okay. Soweit ich weiß, ist kein Tsch-Sound da drin. Also genau, es ist Stabiszewski, dann so ein weicher.
Ja.
Sound. Aber ja.
Bist du, sind deine Eltern Polen oder seid ihr so Deutsche, die vor 150 Jahren Polen, 200 Jahren Polen waren? Es gibt's ja irgendwie diesen Move, ne?
So. Ja, das ist echt ein cooler Move, ja. Ich glaube, wir haben gar keine, ich bin komplett deutsch, halb Österreicher. Mein Vater hat österreichische Wurzeln.
Okay.
Und scheinbar ist aber Stabiszewski kommt irgendwie aus Ungarn oder Ungarn.
Ah,
ja, also
okay.
Mein Vater hat, ich habe ein Bit darüber, dass mein Name halb französisch, halb polnisch ist, dass ich aber weder Franzose noch Pole bin.
Mhm.
Und mein Vater hat das mal gesehen, dieses Bild, und meinte, ja, aber da kannst du noch mehr zu machen. Du könntest sagen, dass wir eigentlich Wurzeln in Ungarn haben. Ja, ist witzig.
Das ist ein richtig gutes Feedback vom Vater. Nochmal so ein paar Facts zur Familiengeschichte.
Da kannst du noch viel mehr erzählen.
Da kannst du noch ganz viel unteites Zeugs rein. Noch mehr Setup, Gaston. Da bietet sich ganz viel Setup an.
Also Stand-Up muss Information sein, hauptsächlich. Ja, einfach Information.
Reiner Informationsfluss. Mit ein paar Lachern unterbrochen, aber wo man auch so
wenn man muss.
Ich kann gerade nicht hören, was er sagt. Er hört auf zu lachen.
Ja, habe ich bisher noch nicht eingearbeitet. Ja, aber das heißt, ich habe meinen Familienstammbaum nie so richtig zurückverfolgt. Ich weiß gar nicht.
Ja, es gibt ja diese Seiten, die das machen, oder? Das kann man ja schon professionell machen. Ist ja irgendwie auch so ein. Ich habe das Gefühl, das war so ein Trend 2011.
Ja,
oder also irgendwann kam
aber
das so mal kurz.
Es gibt Ancestry.com, ne? Das
ja, genau, solche Sachen.
Ist,
das soll
im englischsprachigen
so,
Raum.
Woher komme ich, wo gehe ich hin?
Ja.
Ne?
Da will ich eine Seite gerne haben, ja. LinkedIn ist ja eigentlich.
LinkedIn?
Wo gehe ich hin, oder?
Ah, okay. Ich habe das irgendwann mal mitbekommen, dass LinkedIn so Social-Media-mäßig geworden ist, aber das ist gar nicht meine Welt.
Nee, meine auch nicht. Ich habe LinkedIn.
Hast du mal seriös gearbeitet? Hattest du mal einen richtigen Beruf?
Ja, ich war mal in der Verpackungsentwicklung.
Echt?
Crazy, ne? Ich habe für ein paar Jahre so einen Job gemacht, da wurden so Verpackungen von Parfüm und so. Und
ach, krass.
Da habe ich in so eine Datenbank so Daten eingepflegt über diese Verpackungen und so.
Was?
Ich hab das war crazy.
Wie?
Das war der bestbezahlteste Job, den ich je hatte.
Mhm.
Und ich habe den hauptsächlich von zu Hause in meiner Unterhose gemacht am
cool.
Ende. Das war geil. Ja. Remote, bevor Corona überhaupt Remote halt
okay, krass. Du
salonfähig
warst
gemacht
hat. Okay.
Ja. Ich war so Pionier quasi.
Wie, und es war, warte mal, das klingt crazy und gleichzeitig langweilig. Also so, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also du hast in eine Datenbank eingepflegt, so, keine Ahnung, Dior das neue Parfüm von denen, so sieht die Verpackung von denen
aus. Ja, also ich habe gearbeitet für Procter & Gamble, also das war so der Client und ich habe für eine Firma in Köln gearbeitet, die für die gearbeitet hat. Und dann gab es diese Datenbank und dann gibt es, keine Ahnung, zu so einer Verpackung ganz viele verschiedene Einzelteile und das waren dann so, ich könnte dir nicht mehr sagen, was ich da gemacht habe. Ich habe das komplett, also ich weiß es einfach nicht mehr.
Okay, okay, aber das war ein seriöser Job, weil die meisten, also was heißt die meisten? Viele Comedians, ich zum Beispiel, ich habe nie einen richtigen Job vorher gehabt. Also ich hatte,
aber du hast ja auch super früh angefangen, ne?
Nein, nicht super früh, mit 25.
Ach so.
Sozusagen, also ich hatte so Studentenjobs, aber ich hatte nie einen Berufseinstieg. So diesen Moment hatte ich nicht.
Ja.
Aber du hattest den. Also das war schon also, sozusagen, würdest du sagen, ich kann das jetzt gerade gar nicht einordnen, weil es so ein untypisch, also war das dann sozusagen so
das war, also guck mal, ich habe Englisch studiert und Philosophie und dann hatte ich auch so Studentenjobs während, und dann habe ich bei Post ausgetragen und habe
so
bei Trivago
Kellner
gearbeitet, gekellnert und dann war ich in USA für eine Weile und ich hatte so lange Zeit in meinem Leben, war ich so dieser coole Deutsche, der so in die USA auswandern wollte.
Ja. Yeah.
Das hat dann irgendwann nicht geklappt.
Ach, du wolltest komplett auswandern.
Ich wollte so, ja, auswandern nach Hollywood.
Ach, wirklich, ja?
Ja,
du
wirklich.
Ach, cool, okay.
Ich war immer so Filmemacher, weißt du? Und ich wollte so Filmemacher in Hollywood sein.
Ist ja das Beste dann.
Das ist der Königsweg.
Ja. Yeah.
Und ich dachte, ich bin ein kleiner König, ich gehe nach Hollywood.
Hast du es versucht?
Ja, ich war dann ich habe ganz viel angespart und dann bin ich nach Amerika gegangen und dann war ich da 3 Monate und habe mich da auf Jobs beworben, hat dann nicht geklappt.
Okay.
Und
dann war.
Und dann bin ich zurück nach Köln gezogen zu meinem Vater, habe bei meinem Vater gewohnt und dann habe ich da irgendwann diesen Job bekommen.
Ah,
weil ich so
okay.
broke war und so.
Ja. Yeah. Ja, ich finde es immer ganz interessant, so ein bisschen so quasi die weil es gibt immer so ein bisschen den Moment von Leuten, ich habe schon das Gefühl, wenn Leute. Ohne es jetzt zu groß zu machen, aber ich mach's schon groß, irgendwie so mit Comedy anfangen oder bei dir, da kommen wir gleich noch zu, war es ja erstmal Improv, sozusagen, ist irgendwie dann doch so ein einschneidendes Ding, dass es ein bisschen immer dieses Ding gibt vorher und nachher, so, das ist so wie so eine, wie so Schulbeginn oder so oder ein zweite Geburt ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu groß, aber es kommt
aber
so
bisschen
in die Nähe.
Schon,
es kommt
schon
in die Nähe. Also das ist schon so und das gibt's immer dieses Prequel von Leuten. So was war davor? Ja. So dass Leute auch manchmal denken, ey crazy, dass ich mal der Typ war, auch wenn es gar nicht so weit zurückliegt, weil Leute gar nicht mehr vorstellen können, zurückzugehen.
Aber wir sind, also wie alt bist du? Du bist?
Ich bin, ich muss selber kurz überlegen. Ich habe sogar ein Bit dazu, dass ich es oft nicht direkt weiß. Ich bin 35.
Ja, guck ich auch.
Ja.
Und ich habe auch mit 25.
Du bist genau 35.
Ich bin 36 geworden letzte Woche.
Okay, das ist echt so. Letzte Woche, herzlichen Glückwunsch.
Danke, Mann.
Ja. Geiler Moment.
Geil, cool, oder? Der war real, der Moment.
Ja,
okay. Also das Ding war, genau, ich habe dann quasi, das war mit 25, als ich in den USA war.
Okay.
Und dann habe ich Improv entdeckt.
Ah, und ach, dann, du hast es dort erst entdeckt.
Ich habe das dort, also ich war schon immer Comedy-Fan, ich habe auch so Comedy-Specials geguckt, schon in der Schule und die ganze Zeit Comedy, Comedy.
Ich finde, man merkt es auch bei dir sozusagen, so, dass du so immer schon in der Welt warst oder irgendwie so ein, so ein Fan warst. Einfach.
Ja, Ja, da war ich
also auf
jeden Fall
auf positive Art, meine ich, ne? Man sieht's dir an, du Arsch.
Du Wichser.
Du Wichser.
Guck mal, wie lange der Idiot das schon kennt. Aber das ist interessant, jetzt natürlich auch so rückblickend, dass, also ich bin in die USA gegangen 2015 und wollte Stand-Up machen. Also ich war natürlich war ich so, Louis C.K. war mein großes Vorbild.
Okay,
und sowas, ne?
Genau 2015.
2015 und dann,
wow.
Und da dachte ich so, da mache ich es jetzt for real. Und dann bin ich dahin und habe ein Open Mic gespielt in meiner ersten Woche in L.A.
Mhm.
Und es war so okay. Ich weiß noch genau, wie es war. Es war so ein Sign-Up-Open-Mic.
Ah, okay.
Jeder ist hin. Dann gab es so, keine Ahnung, 35 Comedians. Die waren auch die einzigen in der Publikum.
Ach, du wurdest gezogen? Du hattest
genau,
Lust
ich wurde
quasi,
gezogen,
ne?
Genau.
Ja.
Und es war okay, aber es war halt nicht. Und ich bin irgendwie raus und hatte kein Bedürfnis, es nochmal zu machen.
Ach, krass.
Und
dann
habe ich irgendwie in meinem, als ich schon komplett pleite war, habe ich UCB entdeckt, ne? Diese große Impro-Schule L.A. Und habe mir von einem Freund Geld geliehen, um da den ersten Kurs zu machen.
Ach, man kann sich einfach Kurse buchen.
Genau, die haben so 4 Level an Impro-Kursen und wenn man dann die 4 Level geschafft hat, dann kann man für ein Herald-Team, so ein renommiertes Hausteam bei UCB irgendwie sich bewerben. Und das war dann so mein Ziel. Dann dachte ich so, okay, ich gehe jetzt immer hin und her zwischen USA und Deutschland.
Aber mach die Kurse.
Mach die Kurse und dann beim nächsten Mal, dann schaffe ich vielleicht auf so ein Herald-Team zu kommen und dann gibt mir jemand ein Visum geschenkt, weil ich auf einem Impro-Team bin.
Okay.
Das war so mein Masterplan.
Ah, krass. Ja, ich finde es immer witzig, was für so komische Pläne man sich so zurechtlegt. Ist es nicht oft so im Leben, dass man so irgendwie sich so komische Pläne so zurechtlegt oder so, ich muss erst das machen, damit ich dann das haben kann,
das ist so
anstatt so den direktesten Weg zu gehen, so, ja, mach das doch einfach so schnell und einfach wie möglich.
Glaubst du nicht, also ich habe das Gefühl, ich kann für mich viel identifizieren, dass das Angst ist.
Ja.
Also man hat Angst davor und ich hatte Angst davor, 100% zu geben, zu sagen, also ich möchte in die USA, ich möchte ein Visum kriegen, ich muss alles dafür tun. Ich hatte so Angst davor.
Ja, voll. Ja ich würd wirklich sagen, es ist, ja, ich gehe das komplett mit. Ich finde es auch gut, das zu identifizieren, weil es kann sein, dass Leute es manchmal nicht genau identifizieren, sondern sich das so zurechtlegen. Nee, ich brauche das und dann
kann
ich
das. Genau, das muss man schon so und so machen.
Genau, und das muss ich so und so machen. Ich weiß noch, bevor ich mit Comedy angefangen habe, weil es gab kein Stand-up, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, war das so, ja, okay, ich will irgendwie in den Writers' Room von irgendeiner deutschen Late-Night-Show. Damals war es Böhmermann, da war es gerade richtig neu und fresh. Und das war so für uns, also für mich und meine Freundin, so super funny. Und es war so der Gedanke, irgendwie da reinzukommen und dann irgendwie in Comedy in Deutschland zu sein, die ich gut fand oder die ich nicht peinlich fand oder so. Und dann war der Weg, und zum Glück, das habe ich dann einfach nur so 3 Wochen gemacht, war das so, okay, bevor ich aber in diesen Writers Room komme, erstmal ein Praktikum bei der Ostsee-Zeitung in Rostock. Erstmal in irgendein Writers Room. Und es war so, was mache ich hier? Also so, was mache ich?
Das weiß ich noch, Mann. Das war mein
so
Vater.
Dumme Pläne.
Meine Eltern auch immer, geh doch erstmal zum WDR.
Genau,
oder geh bei der WZ in Düsseldorf als Praktikant bei der Zeitung und so.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt zurückblicke, 2015, als du dann Stand-Up auch angefangen hast, hab ich scheinbar in meinem Kopf, und ich weiß auch nicht, dass ich Böhmermann geguckt habe und das geil fand, aber in meinem Kopf gab es scheinbar nichts in Deutschland, und das sage ich jetzt nicht auf so diese Negative, in Deutschland gibt es nie gute Comedy, aber irgendwie gab es scheinbar nichts, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich das verwirklichen, was ich möchte. Also
aber das war auch so, das Ding ist, 2015 haben wir tatsächlich diese Szene gegründet.
Ihr habt das aufgebaut.
Wir haben das aufgebaut und gegründet und dann haben wir uns den Raum selber geschaffen. Aber das konnte man nur wissen, dass es das jetzt gibt, wenn man irgendwie ganz nah an diesem Puls war. Das wussten ja kaum Leute. Also die Shows waren ja auch erstmal, die waren okay besucht und dann wurde es immer besser besucht nach 1-2 Jahren oder so.
Ja.
Aber da hätte man, ich weiß nicht, ob du da mit der englischen Comedy-Szene was zu tun hattest in Berlin. Warst du in Berlin überhaupt?
Ich war in Düsseldorf, bis ich 25 war und dann 2 Jahre in Köln und dann in Berlin.
Ah, okay.
Ja. Und die englische Stand-Up-Szene, außer We Are Not Gemüsed, war ich, glaube ich, bei kaum Shows irgendwie und ich war die ganze Zeit dann in der Impro-Bubble. Als ich in Berlin war. Das heißt, ich habe die englische Szene hier nie mitbekommen, so richtig.
Ach so, die englische Stand-Up-Szene hast du auch gar nicht so
nicht
mitbekommen.
Nicht so richtig, nee.
Ah, okay. Ja, aber das war bei uns allen so. Also wir alle dachten, die damals angefangen haben, so, yo, also wir würden das gerne machen, aber wo und wie? Und dann war das so.
Das ist verrückt, ja.
Ja, und dann ist es voll geil, also generell so, ja, dann mach's selber. Also so, dann es gibt nicht den Raum, den du gerne hättest, dann bau den Raum und dann gibt's das. So, es gibt genug Leute, die damit irgendwie connecten können.
Fühlst du dich da ein bisschen so, hast du Gefühle von, keine Ahnung, nicht stolz ist vielleicht ein großes Wort und ein relativ unattraktives Wort dafür, aber fühlst du so ein bisschen Ownership?
Stolz?
Hast du deutschen Stolz auf deine deutsche Szene, die du erschaffen hast?
Was hast du gerade gesagt?
Also fühlst du so ein bisschen Autorschaft über die Szene, fühlst du dich ein bisschen stolz oder gut, dass du das mit aufgebaut hast und so?
Ja, voll. Also, also wenn ich dran denke, ich finde es vor allen Dingen geil, dass ich so für mich selber sagen kann, ich war dabei, ich bin sozusagen Augenzeuge, sozusagen.
Zeitzeuge,
so. Das ist schon cool, da irgendwie am Anfang dabei gewesen zu sein. Manchmal hat man auch so, das habe ich jetzt viel, viel weniger, das hatte ich mal vor ein paar Jahren, so FOMO-Gefühle, weil man so in Berlin ist und ich denke mir so, ich habe dieses typische Berlin-Leben gar nicht gelebt. Mhm. Also so Techno, mhm. Party und Drogen oder so. Und dachte ich mir so, habe ich irgendwas in Anführungsstrichen so falsch gemacht? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann ist mir eingefallen, nein, du hast eine Szene mitgegründet von sowas.
Die ganze Zeit, ja.
Von sowas krass. Also das ist eigentlich eine weitere krasse Sache, die die Stadt jetzt auch irgendwie hat, dass es eine Comedy-Szene hat. Das hat da angefangen und ich war sozusagen voll dabei und habe das mitgemacht. Und denke ich mir so, ja, voll geil, viel geiler als auf MDMA irgendwo was zu machen, was auch gar nicht so sehr zu mir passt.
Ja, voll. Das, was jetzt so ein krass integraler Bestandteil der Stadt geworden ist, habe ich so das Gefühl. Also so
Comedy? Ja, schon. Also so ich meine, es gab den Quatsch-Comedy-Club vorher auch schon, aber dieses quasi die junge Comedy und so, das war ja nicht ich alleine, ne? Das waren so, keine Ahnung, 7, 8 Leute waren wir, glaube ich, ganz am Anfang. Es ist das erste Jahr oder lass es 10 sein, höchstens. Also Leute, die auch aktiv Shows organisiert haben und so, waren unter 10.
Weißt du, wie ihr euch kennengelernt habt und so? Wie ist das so zusammengekommen?
Naja, man hat sich so gesehen bei den Shows, bei den Bühnen, die es schon gab.
Ja, genau, also es gab ja so Mix-Open-Mics.
Genau,
ne,
es gab das Kookaburra, den Laden gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Und dann gab es die Scheinbar, das gibt es immer noch. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, der erste Kontakt, den ich in Berlin hatte, im Bereich Comedy, weil ich habe so 10, 15 Mal Poetry Slam gemacht. Dann war ich bei einem Poetry Slam, habe Paul getroffen, Salamoni.
Ja.
Und er hat mich dann eingeladen zu, weil ich habe ihn so auf der Bühne gesehen und ich war so, ey, das ist voll cool, ich glaube, das ist dieses Stand-Up, was ich eigentlich machen will und nicht so funny Poetry Slam Guy sein.
Ja.
Und ich glaube, der macht das gerade, oder? Weil es kam mir so komisch vor, weil er hatte keinen Zettel auf der Bühne und dann war das so vom ganzen Duktus, es war so, hey, ich glaube, das ist diese eine Sache. Und dann habe ich gefragt, hast du gerade so nach,
war das gerade
Stand-Up gemacht? Wie so einen Typen zu sehen, der so eine geheime Kung-Fu-Technik irgendwie anwendet. Was ist gerade der fliegende Kranich?
Und du konntest es so im richtigen Leben gar nicht genau identifizieren.
Ja, ja.
Ist das aus dem Fernsehen?
Und dann meinte er so, ja, und bla bla, und die machen eine englische Show und so. Und dann hat er mich eingeladen zu einer Mix-Show. Und das war, glaube ich, immer noch fast die einzige Show, die ich je komplett als jemand aus dem Publikum gesehen habe. Und ich war so, bin da mit einem Kumpel hin. Und ich war so voll geflasht, fand's voll krass. So rückblickend war das noch nicht mal eine heiße Show, aber ich war so
Das ist hier mein Ding, so also ne, das, was ich machen möchte,
genau,
wird hier gemacht und findet statt und so.
Genau, das war für mich irgendwie so ein bisschen unglaublich. So krass, ich bin hier auf so eine Schatzkiste gestoßen, so, und es war halt alles Englisch, aber
ich glaube, das Gefühl hatte ich halt so voll, als ich dann Impro entdeckt habe, weißt du, das war so, oh, das hier ist mein Ding und hier sind meine Leute und ich weiß noch, als ich dann, und manchmal denke ich mir so, ein Teil von mir wünschte, ich hätte das früher in Deutschland gesehen, weil ich war wirklich, keine Ahnung, bei mir hat das halt so angefangen, ich habe in der Schule Englisch-LK gehabt,
ich
habe angefangen, amerikanische Serien zu gucken, das war alles, was ich wollte, so. Und dann
war
ich im Schüleraustausch in Minnesota 2007 und war so, oh, also es ist so peinlich, wenn man sich vorstellt, wie ich da angekommen bin, das erste Mal in Minnesota und so dachte, oh, ich bin in Amerika.
Ja, und das ist einfach nur so.
Ja, das ist einfach nur so ein
Dorf oder
so,
so eine Kleinstadt.
Ja, ja. Da ist ein Burger King in Amerika. Und das ist also so peinlich, aber da hat sich halt meine Identität geformt und die hat sich so um Amerika als so Hoffnungsland für mich und als Selbstverwirklichung, als da will ich hin.
Ja.
Und das hatte zur Folge, dass ich super lange meine Augen verschlossen habe vor, was in Deutschland möglich gewesen wäre. Also ne, so was ihr gemacht habt, dann hier was aufzubauen und sowas, wie schön das ist und dann dieses Gefühl von Zugehörigkeit hier zu spüren und sowas, das ist mir lange so nicht zuteil geworden. Das habe ich immer da hinten da gespürt in den USA und dann wollte ich immer nur in die USA und dann hatte ich immer in meinem Kopf, ich will weg. So dass ich.
Ja, man denkt sich so, diese Subkultur gibt es hier gar nicht.
Oder
beziehungsweise was. Das ist hier noch nicht mal eine Subkultur und da ist es eigentlich schon sogar Mainstream. Also. Und hier ist es einfach, es ist nicht existent. Also.
Genau. Und da, anstatt das vielleicht als so Chance zu sehen, so wie ihr das gemacht habt, und gesagt, so, wir können das aufbauen, wir können das, was wir sehen wollen, hier selber produzieren, glaube ich, war ich lange so in so einer Wegbewegung von hier. Und ich glaube, das hatte so zur Folge, dass ich mich. Ja, Es gibt bestimmt viele Gründe, warum ich Stand-Up lange nicht entdeckt habe. Ich habe ja Stand-Up erst vor anderthalb Jahren dann so richtig für mich entdeckt.
Ja, ich habe es auf deinem Instagram gesehen, also so ein bisschen runtergescrollt und so ein bisschen, was da abgeht. Du hast auch viele Sketche erstmal auf Englisch gemacht.
Genau.
So. Du hast vor einem Jahr irgendwie so einen Switch gemacht. Hast du allgemein sozusagen, alles war bisher auf Englisch bis vor eineinhalb Jahren,
ja.
So? Ist das so?
Ja, also ja. Die Kurzfassung ist so, ich und meine Freundin, wir sind vor 3 Jahren aus Deutschland weg und nach Asien gegangen und wir wollten auch nicht zurückkommen.
Ach so,
okay. Also wir wollten, genau, weg.
Ach, was, in Taiwan, habe ich
ja,
gesehen.
Ja, genau, Taiwan.
Ihr wart einfach in Taiwan?
Wir waren in Thailand für ein halbes Jahr, haben da gewohnt, in Vietnam gewohnt und dann zuletzt auch in Taiwan gewohnt. Yeah. Und in Taiwan habe ich dann angefangen, Sketche zu machen.
Mhm.
Und Stand-Up habe ich in Vietnam davor angefangen. Weil es kein Impro gab und ich war so, ich vermisse die Bühne und dann habe ich ein Open Mic gemacht. Irgendwie war es sofort so, warum mache ich das eigentlich nicht?
Yeah.
Und dann hat es mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich in Taiwan, als wir da gewohnt haben, jede Woche die englischen Mics gemacht und dann gleichzeitig angefangen, auch so englische Sketche zu machen. Ja.
Ach geil, okay.
Und dann sind wir nach Deutschland zurück und dann habe ich so gesagt, okay, ich setze jetzt einmal alles auf eine Karte und versuche das hier.
Ja, voll.
So ernst ich kann zu machen und dann habe ich irgendwann angefangen, die Sketche auf Deutsch zu machen.
Ich finde, dieses alles auf eine Karte setzen ist, also so romantisch das auch klingt, ich finde, man muss nicht von Anfang an so krass so denken im Sinne von, ich muss jetzt alle Brücken niederreißen hinter mir. Man kann ja sagen, ey, ich habe gerade ein Studium, ich muss mich jetzt nicht exmatrikulieren, ich kann es auch pausieren, ich muss meinen Job nicht, ich muss meinem Chef nicht fuck you zeigen, also ich muss mich nicht so kündigen, sondern sagen, ey, ich wäre gerne ein Jahr einmal raus.
Ja.
Aber so, das ist auch, aber im Endeffekt alles zu geben ist eigentlich das Einzige, was geht. Alles andere geht gar nicht. Also so mit angezogener Handbremse oder hier so ein bisschen gucken und vielleicht läuft es ja schief. Ja, okay, wenn du so rangehst, dann läuft es garantiert schief. Also es geht gar nicht auf so. Also,
das ist ja so ein ongoing Ding für mich. Ist erstens so, dass mehrere Sachen gleichzeitig wahr sein können, das glaube ich schon ganz tief in mir, so, dass man muss nicht sagen, ey, fick dich alles andere weg und nur das, aber gleichzeitig habe ich noch nie erlebt, was ich gerade im Stand-Up erlebe, für mich selber, seit ich das vor anderthalb Jahren gesagt habe, das mache ich jetzt hauptsächlich und nichts, also ich mache natürlich immer noch Impro, aber zum Beispiel dieses Filme machen ist erstmal in den Hintergrund gerückt und so.
Okay,
das heißt, sich nur auf diese Sache zu konzentrieren, hat schon eine Energie in mir mobilisiert, die so ist, das hilft schon sehr.
Ja, yeah, voll. Also ich meinte jetzt sozusagen auch erstmal nur so den Fokus zu haben auf so, ja, ich will jetzt sozusagen Künstler sein oder so, ich habe jetzt nicht mehr noch so, ich mache jetzt vielleicht noch meinen Job irgendwie und ich spiele nur so ein, zweimal die Woche Mics, so hobbymäßig erstmal und so komisch rumdaddeln oder
Wann kam der Punkt bei dir, als du das
also ich bin 2014 nach Berlin gezogen, quasi mit dem Gedanken, ich hatte irgendwie wirklich diesen Glücksritter-Gedanken, so nach Berlin und dann mache ich da was, aber es gab gar nicht die Szene, es war totaler Glückstreffer, also ich bin einfach her und dachte mir, ja, ich mache dann Poetry Slams und guck mal, was passiert und dann habe ich mich aber immer noch nicht voll getraut, ich war dann immer noch so Studium und dies und jenes und auch so ambitioniert studiert und so irgendwie versucht, das alles richtig zu machen und nebenbei schon mal auftreten und genau diese Sachen und das, ich würde sagen, das hat mich so eineinhalb Jahre gekostet, bis ich dann so 2015 gesagt habe, so nee, das funktioniert so nicht, ich bin krass unglücklich. Ich finde, also man kann es ja auch so spüren im Körper irgendwann, so ey, das fühlt sich nicht richtig an. So, und dann habe ich eben das so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich werde jetzt nicht exmatrikulieren oder sagen, ich werde auf keinen Fall mehr studieren, ich mache mir gar nicht den Druck, sondern ich werde das jetzt einfach mal ein Semester wirklich ausprobieren. Ich mache nichts als das und dann war das so nach 2 Monaten, war ich so, ja, ich werde niemals wieder zurückgehen. Also es war so für mich so unglaublich. Ich finde, ich weiß nicht, ob es auch bei dir so war, die Zeit, also das ist ja, glaube ich, allgemein so ein Effekt, dass wenn man neue Dinge macht, dass die Zeit wieder langsamer vergeht. So diese ersten 6 Monate, das erste Jahr,
das vergeht voll,
das habe ich so als so in so Kinderwahrnehmung in Erinnerung, als wäre ich so erste, zweite Klasse, so das war ewig. So jetzt vergeht ein Jahr mega schnell.
Ja, ja, ja.
Aber das war so.
Habe ich genau dieselbe Wahrnehmung über mein erstes so Stand-Up-Jahr hier.
Ja. Yeah.
Ja, das einfach so, irgendwie magisch sich angefühlt hat. Ja,
und
neu und
genau, das ist irgendwie. Ja. Dings, aber was ich dich fragen wollte, weil du kommst aus Improv und ich muss sagen, Also, weshalb ich dich auch voll gerne als Gast habe. Erstmal, wir haben noch nie miteinander geredet. Wir haben noch nie ein langes Gespräch, wir haben uns immer so getroffen, einfach so. Und ich finde dich super funny. Und ich dachte mir so, ey, ich würde mich gerne mit dem unterhalten. Und bei dir, ist einer der wenigen Leute, wo ich das Gefühl hatte, als ich das erste Mal dich gesehen habe und so, was du machst und dich so ein bisschen mitbekommen habe. Und es ist gar kein Diss an alle anderen, weil das normale Gefühl ist eigentlich ein sehr neutrales Gefühl, ist, wo ich gesehen habe, so mir gedacht habe, ey, cool, dass der Typ Stand-up macht, beziehungsweise cool, dass der in der Szene ist. Mhm. Weil so bei normalerweise, wenn Leute neu sind, dann sind sie halt neu. Dann ist es einfach, ja. Ah, das ist ein neuer Typ, der macht jetzt Open Mics. So, dann bin ich einfach so, ja, cool, gut ja. für ihn, so. Mhm. Zieh durch, so Daumen hoch, also ja. So neutral positiv, so, ne? Und bei dir hatte ich das Gefühl so, ah, cool, weil der bringt nochmal andere Skills, einen anderen Geschmack rein und neue Dinge, die es kaum oder gar nicht gibt, so in der deutschen Szene bei uns gerade. Und es war so, ey, ich freue mich voll, dass sozusagen neue Skills gerade hier reinkommen und dass man so sich jemanden angucken kann und sagen und sehen und so ein bisschen so ein Gefühl haben kann von so inspiriert werden von so, ah ja, okay, ja, ich will auch mehr Act-Outs machen. Das habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ich will auch so ein bisschen verrückter sein auf der Bühne oder whatever. Oder halt schön, auch wenn man es nicht macht, aber einfach nur so, ey, cool, das ist halt, hier kommt irgendwie so ein bisschen neues Wissen, also neue Sachen. Es kommt einfach was Neues rein, so was schon vorher da war.
Was
so
für eine schöne, das ist wirklich ein tolles Kompliment, danke mal.
Ja,
aber
ja.
Es ist also, das Ding, was ich dazu auch sagen kann, ist aber schon, wie crazy es ist, und da rede ich viel mit Mathilde Keitzer drüber, die ja auch aus dem Improv
stimmt,
kam,
genau,
ne, als
ja,
sie angefangen
ja.
hat und wir haben ganz viel Impro zusammen gemacht und machen wir auch immer noch und wir reden oft darüber, wie wir, also, okay, ich rede mal nur für mich, es ist so, ich glaube nicht, dass ich explizit dachte, aber vielleicht auch explizit, wenn ich ehrlich mit mir bin, dass mir das einen Vorsprung gibt. Also, dass ich wusste, ich habe Bühnenerfahrung. Ich bin nicht,
ja, das ist schon mal gut.
Ich komme nicht unbefleckt auf diese Bühne. Ich bin jetzt nicht unbedingt nervös, auf die Bühne zu kommen. Und ja, vielleicht habe ich ein bisschen anderen Blick auf die Kunstform. Und ich habe Bock, das irgendwie anders zu machen. So. Und dann merkt man aber schnell, dass Stand-up wirklich seine eigenen Regeln hat.
Aha.
Und zum Beispiel eine Sache, die ich ganz schnell gelernt habe, ist, dass jetzt nur, weil ich irgendwie Impro gemacht habe, dass es mir, weiß Gott, nicht leichter fällt, auf der Bühne zu improvisieren im Stand-up.
Ah ja.
Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das zwei verschiedene Hirnhälften sind. Also so, wenn ich mich vorher hinsetze und was schreibe, ist das was anderes, als wenn ich einfach auf die Bühne gehe, ohne irgendwas zu haben. Und dann zwischen diesen beiden Hälften umzuschalten, das heißt, was Geschriebenes zu haben und dann trotzdem zu improvisieren, das fällt mir immer noch mega schwer. Also so, das ist mega der schöne Gedanke.
Ich glaube hier voll, dass es was anderes ist, weil ich mag das sozusagen oder ich habe das immer so ein bisschen so gemacht und für mich ist das so gar nicht das, was ihr bei Improv macht. Also das würde mir voll schwer fallen, dieses Szene und bla bla. Ich meine, ich habe allgemein voll Bock, mal Improv zu machen, aber es ist, finde ich, voll was anderes, also das ist irgendwie.
Ja, es ist total anders.
Es ist total anders, oder?
Das und ist es ist halt so dieses, also, ne, was man natürlich im Stand-up so krass merkt, ist, dass es ist viel verletzlicher.
Ja, du bist so alleine.
Du bist so alleine, es sind so deine Gedanken,
die
du dir ausgedacht hast vorher. Ne, so, das ist natürlich eine viel niedrigere Hemmschwelle, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, wenn es nicht lustig ist, kam mir halt in dem Moment und es ist nicht so, ne, die Fallhöhe ist nicht so hoch. Und wenn du dir aber zu Hause über Tage irgendwas gedacht hast und dann kommst du und das findet keiner lustig und dann halt, ja, womit ich immer noch struggle, ist, irgendwie haben wir im Impro nie so richtig drüber nachgedacht, wenn wir so als Gruppe auf die Bühne gehen, so, man quantifiziert Lacher nicht so sehr.
Ah,
und im Stand-up ist ja schon so, wie viele Lacher kriegst du und hat das
schon
Lacher gekriegt. Also, da kann man bestimmt auch.
Ihr fangt euch auch gegenseitig auf.
Ja,
also, ne, ihr habt immer ein freundliches Gesicht, in das ihr schauen könnt. Irgendjemand, der dann auch was macht. Also,
wir können uns fallen lassen. We fail together, we win together und
Das sind so richtige Sprüche, die sind bei euch in der Umkleidekabine, ne? Bevor ihr euch diese Jerseys anzieht.
Ja. Vor allem, wir gehen
Improv, 1, 2, 3, hep!
Ja, wir sind wie so ein kleines, also das
ihr seid so ein Team, oder?
Nachgesagt, dass man so Kumbaya-mäßig ist. Und natürlich ist es so, wir supporten uns, wir geben uns zum Beispiel auch keine Notes. Beim Stand-up ist ja immer, kann ich dir eine Note geben? Oder, oder ne, so, man versucht was immer besser zu machen. Und bei Improv ist halt so, nee, das war die Show, die ist für immer weg. So, wir reden, also es gibt bestimmt andere Improviser, die da mehr drüber reden. Aber ich habe so ein bisschen gelernt, dass man nicht so richtig viel überanalysiert, was da jetzt passiert ist. Man macht ja
Aber sozusagen, wenn man so ein Team ist, arbeitet man so, also gibt es sowas wie Training?
Auf jeden
oder
Fall,
so?
Proben
also so,
und so.
Ja, ja
klar,
also man will schon besser werden irgendwie,
na klar,
ne? Also
ja.
Es ist schon ja so mit so einem Anspruch, ja. So quasi kompetitiv, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so, ne, also so professionalisiert ist jetzt kein Hobby-Treff, wo es nur um Spaß geht.
Überhaupt nicht. Ne? Also, aber was ich sagen muss, was auch beim Stand-Up krass dazu kommt für mich und was auch ein Grund ist, warum ich Stand-Up so genieße, ist, dass mein Ehrgeiz mehr Raum hat, um zu wachsen und so. Also es gibt einfach mehr Raum zu wachsen im Stand-Up. Ne? Also natürlich generell gerade, es gibt einfach, keine Ahnung, Open Mics, dann gibt es Mix-Shows, du kannst damit Geld verdienen, dann kommst du irgendwie weiter. Und das alles spornt dich so strukturell an, besser zu werden. Und im Improv ist es halt, weil es immer noch so eine Nischenform ist.
Ja.
Zum Beispiel in Berlin gibt es das Comedy Café Berlin, das ist so meine Heimat.
Mhm.
Aber es kind of, so, also, sorry, kind of, auf eine Art beginnt es da und endet es da. So,
ja,
weißt
ich kenne auch
meine?
Sonst keine andere Adresse, das ist ein, also es ist ein cooler Raum, Weserstraße ist es ja, ne?
Genau,
Weserstraße,
Ecke Rosegger.
Shoutout, und da sind ganz viel, also die sind vor allen Dingen jetzt Improv.
Ja, ist ein Improv-Club.
Mit ab und zu gibt es Stand-Up-Shows, auch amerikanische Comedians, die mal so, also bekannte Leute waren da in diesem relativ kleinen Raum.
Das Berliner Fringe Festival findet da statt und so, und da kommen dann auch internationale
Comedians. Die sind, glaube ich, ganz gut connected so mit so, also wirklich, mir fallen jetzt gerade nicht Namen ein, aber es waren so bekannte Acts aus den USA, die dann auf einmal dort so vor 70 Leuten zu sehen sind.
Ja, ich habe da Reggie Watts gesehen und Todd Barry.
War ich auch.
Ja.
Und ich weiß noch damals, ganz, ganz früher, da war das Comedy Café wirklich brandneu, glaube ich, wirklich. Harry Kandabulu oder weiß ich noch, war da und so.
Aber es ist ein super cooler Ort. Also ich liebe es da über alles. Und dann gibt es noch Gorillas.
Ja.
Es gibt ja so Impro
in
Berlin,
kenn ich gar nicht.
So auf Deutsch dann. Aber das ist dann viel so ein bisschen fangen mit Theatersport und so Shortform-Impro-Spiele und so.
So ein bisschen so deutsch? Ist
bisschen
es irgendwie
deutscher.
Anders?
Ja,
so.
Ich will es überhaupt nicht niedermachen, weil ich habe auch noch nie eine Show gesehen. Das ist richtig peinlich.
Okay,
aber genau, so Longform-Impro-Comedy gibt es eigentlich nur im Comedy-Café so immer. Also das ist so der Ort dafür.
Ja,
Und wir versuchen das ja mit Pfandunion, mit meinem Team und auch mit Impro-Kursen in München. Wächst die Impro-Szene gerade mega krass. Da sind ganz viele Longform-Shows, auch 3 Longform-Shows.
Ihr kannst Werbung machen irgendwie dafür. Ich weiß nicht, also was gibt's oder was machst du gerade? Pfandunion sagt mir gerade.
Pfandunion ist eigentlich so mein Stammteam, aber wir haben keine feste Show. Das sind Mathilde Keizer, Jakob Wagner, Antonia Bär und ich.
Okay.
Und dann gibt's einen deutschen Abend im Comedy-Café. Zweite Woche im Monat donnerstags, frei erfunden. Da kann man auch zu einem Jam gehen und mitmachen.
Ach so, echt?
Das ist mega geil.
Wie, da könnte ich jetzt hingehen sozusagen?
Könntest du einfach hingehen.
Ja, okay. Und ein Hörer kann auch hingehen.
So Hörer, Hörerin kann auch komplett hingehen.
Wow, okay.
Die können da komplett hingehen.
Die können komplett hingehen. Ja, geil. Ich habe die ganze Zeit irgendwie diese Fantasie gehabt, seit Jahren schon. Ich würde das voll gerne mal machen.
Ja.
Auch so allgemein so Schauspielern oder irgendwie so mal einen Kurzfilm machen oder irgendwie solche Sachen.
Ja.
Was
hast du studiert vor Comedy?
Politikwissenschaften.
Politikwissenschaften. Also wir haben ja noch nicht diesen Teil des Podcasts.
Ach so, ja.
So, es ist für mich, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf als erster Gast der Folge.
Gerne, sehr gerne. Das wird sehr förmlich.
Kann ich
sehr gerne. Ich gucke hier gerade runter auf diese Datteln.
Peinlich berührt.
Mhm.
Naja, weil du eine Person bist, die ich immer als Comedian schon toll fand. Und du warst so ein Trailblazer, weil ich habe 2019 bei Shapira.
Stimmt, hat mit Kinan, ich habe gestern Kinan getroffen. Ich meinte so, ey, Gaston ist so der erste Gast. Also, ey, voll cool. Und dann hat er mir erzählt, du warst im Writers Room bei Shark, bei Shapira. Und ich war so, ach krass, wusste ich gar nicht,
Mathilde,
dass du damals schon.
Ich waren quasi so Head-AutorInnen zusammen mit Shark.
Ja,
dann
du hast
sogar
ganz Sketchen mitgespielt und so.
Ja,
ne? Ja, voll krass.
Das war so, genau. Und da war die deutsche Stand-Up-Szene, da war so der Konsens. Das wächst, aber das ist noch nicht da. Also, ne, so, und es gab dann, ne, Kinan hat bei uns mitgeschrieben, Paul hat mitgeschrieben, Daniel Wolfson war mal dabei, Thomas Ewald war mal dabei. Und da hat Schachak schon Clips von dir gezeigt.
Ach, hat er
und
gezeigt?
So. Und da war halt einfach so, also, keine Ahnung, du warst halt damals schon total super. So, und du warst für mich krass, guck mal, geil, Mann. Richtig
gute
deutsche Stand-Up-Comedy und so. Und einfach so eine Koryphäe. Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch so siehst. nicht, um es unangenehm zu machen.
Cool. Ich finde es immer, weil, also so, manchmal höre ich so Sachen und für mich ist es immer so ein bisschen, also ich kann damit so schwer connecten, dass Leute einen so sehen von außen. Mhm. Andererseits, also, ja. Ich sag mal, auf objektiver Ebene kann ich es dann doch sozusagen, ich kann es verstehen. Ja. Also sozusagen, so bescheiden bin ich nicht, aber trotzdem bin ich immer wieder so überrascht, dass so Leute quasi über mich reden,
ja, das
so positiv.
Genau. So,
oder dass es dann
ich
so.
Ich kenne dich seit 6 Jahren.
Genau, so, genau. Und das ist für mich immer so, krass, crazy. Mhm. Also so, wow, weil ich kenne mich hier. Also ich bin so irgendwie, cool. Voll
ja, und, was, und jetzt, um zu Politikwissenschaften zurückzukehren, also was ich so krass an dir bewundere als Stand-Up ist, wo du hingehst thematisch und so und dass du so einen politischen Anspruch an dein Material hast. Mich würde sehr interessieren, ob du das so formulieren würdest, dass du einen politischen Anspruch an dein Material hast oder einen Anspruch oder Haltung allein. Weil ich habe schon das Gefühl, dass in deutscher Comedy, also dieser, es ist so wichtig, sich vom Kabarett abzugrenzen für deutsche Stand-Up-Comedy, dass halt so politisches und politische Haltung einfach super wenig stattfindet.
Ja, ich glaube, das haben wir alle wenig gemacht. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wenn ich jetzt an mein aktuelles Programm denke, da ist es, würde ich sagen, kaum politisch. Ich glaube, es streift manchmal so generell politische oder gesellschaftliche Sachen kurz mal, aber ich bin da ganz viel bei so, auch so Kindheit und sowas. Ich habe jetzt angefangen, auf Instagram so ein bisschen so ein Format zu machen, wo ich so auf so Clips reagiere, die politisch sind. Und das ist gerade auch alles so am Rumexperimentieren. Deswegen, ich glaube, ich habe es in Stand-Up immer mal wieder Sachen drin, glaube ich, wenn ich jetzt das von außen beurteile, wo jemand, der das sieht, sich denkt, ah, okay, der guckt Nachrichten oder so, der ist so ein bisschen informiert, aber es ist jetzt nicht so explizit politisch, dass ich so längere Sachen habe. Aber ich glaube, in die Richtung wird es in Zukunft auch mehr gehen, weil ich das so ein bisschen wiederentdecke, weil ich habe Politikwissenschaft studiert und ich war eigentlich immer so in gewissen Themen drin und so. Und ich habe das alles so ein bisschen weggedrückt in den letzten Jahren und war so, nee, ich will über Dates reden. Oder also im ersten Programm sagen wir mal viel so mit Mädels oder so und jetzt quasi in Kindheit oder so, was weiß ich, irgendwelche Stories, aber irgendwann denke ich mir so, ey, das ist voll der Teil von mir, den ich so voll wenig ausgelegt habe.
Ja, ich habe halt im Mad Monkey Room habe ich dich, es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich gesehen habe,
genau,
als ich
darüber wollte
war.
Ich auch noch reden. Ja, voll.
Und
da
hast du, also in meiner Wahrnehmung, so wie ich mich erinnere, fast das komplette Set über die AfD geredet und über Alice Weidel und über wie die auf so Volksfesten zu Leuten spricht und die quasi für dumm verkauft.
Stimmt, das kommt so quasi ins nächste Programm. Das sind so ganz neue Bits. Ja, da hatte ich, das habe ich wieder vergessen.
Weil das auch eine politische Haltung war, fand ich, die waren nicht oberflächlich, weißt du? Die waren nicht so, Alice Weidel ist eine Nazi-Schlampe.
Genau. Das
so,
mag ich gar nicht.
Was sind die Mechanismen, wie die arbeiten?
Ja, genau.
Weißt
das,
du? Und
das mag ich gar nicht. Das hat mich immer abgeschreckt. Also, was heißt abgeschreckt, darüber habe ich mich immer voll aufgeregt, so quasi ganz stumpf, ich nenne es mal linksliberale Comedy, die einfach nur sagt, guck mal, wie dumm Nazis sind und so, und wir sind nicht so dumm und die sind dumme Idioten oder so, sondern, also ich dachte mir immer, ey, das kann man doch 3 Ebenen so weiterdenken oder anders machen, also.
Ja, es ist so ein bisschen so, aber du kannst doch tiefer gehen.
Ja,
so,
genau.
Also so,
und außerdem ist es auch alles nicht so unkompliziert, wo ich mir denke, ich mag es ja gar nicht, wenn es dann sozusagen die Punchline immer die ist, dass dass die AfD-Wähler, dass es einfach dumme Menschen sind. Sondern ich denke mir so, ey, ist doch viel interessanter die Frage, wie ist jemand so geworden oder was ist seine Story oder whatever. Es gibt voll viele Sachen, die man so machen kann. Schauen wir mal. Was ich übrigens cool fand, war, als wir uns kennengelernt haben, der Moment war, falls du dich noch erinnerst, weil du warst auf der Bühne und du warst vor mir dran und du hast irgendwie ein Bit gebracht oder so zu deinen Eltern und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendwie, dass sie dich, ich sag jetzt mal ganz, ganz grob, weil ich weiß es echt nicht mehr genau, dass sie dich irgendwie runtergemacht haben oder irgendwie so.
Ja.
Und es hat so perfekt gepasst zu dem, was ich danach gespielt habe, wo ich so ganz grob gesagt, wo ich so drüber rede, so dass ich eigentlich voll privilegiert war, in dem Moment, wo es entschieden wurde, ob man aufs Gymnasium kommt und so, weil ich hatte einen deutschen Kumpel, so, und der wurde sozusagen von seinen Eltern runtergemacht. Und das war irgendwie so, irgendwie habe ich das so perfekt in Erinnerung, weil ich habe sogar deinen Namen, konnte ich komischerweise irgendwie einbauen oder so. Aber ich habe das irgendwie
geil,
so voll gut.
Hast du gar nicht mitbekommen.
Hast du gar nicht mitbekommen?
Ich glaube, ich habe dein Set dann nicht mehr gesehen.
Ach so, okay, dann hast du den Anfang verpasst, weil dann hast du, das war sozusagen getestetes Zeug, das ich schon hatte. Und dann habe ich danach diese AfD-Sachen gemacht. Vielleicht hast du dann erst. Das war direkt im Mad Monkey Room. Aber man kriegt ja den Anfang vom nächsten Set eh nicht mit, weil man irgendwie bei sich ist.
Ja, ich glaube, das hat.
Und
ich
das war so direkt, direkt danach. Das fand ich irgendwie voll. War irgendwie für mich so ein interessanter Moment. War so, das ist ja. Ich dachte mir so, das ist ja perfekt zu dem, was ich gleich sagen werde.
Wie krass. Ja, das mache ich schon länger nicht mehr. Ja, dass mein Vater immer gesagt hat, wir Stawiszewski, wir sind nicht ehrgeizig.
Ach so, genau, genau. Das war irgendwie so.
Wir sind einfach so.
Ja, ja.
Genau.
Das ist das Schlimmste, wenn einem Leute so einreden, so, nee, Digga, du bist so. Also
ja, genau.
So, hör auf, warum machst du jetzt unser Ding draus?
Ja, genau. So, also, weil, genau, du irgendwas nicht geschafft hast, also hast du es so für dich abgetan und das ist jetzt aber so ein neues Ding. Und aber ich habe wirklich das Gefühl, dass mich das beeinflusst hat.
Ja, voll. Also ein Kind kann das ja auch,
so.
Genau, ein Kind kann das ja auch gar nicht filtern. Man muss sich ja erstmal so, man muss ja irgendwann den Moment haben, wo man seine Eltern so als normale Erwachsene betrachtet und einfach nicht mehr so ist, so, ja, nee, das ist irgendwie so eine höhere Gewalt, sondern, nee, das sind irgendwelche Leute. Ich finde es auch so krass, also sozusagen, ich liebe meine Eltern und die haben sozusagen so die vernünftigsten, besten Ratschläge gegeben mir in deren Wahrnehmung, die sie geben konnten. So, das war so ganz klassisch, so, ja, keine Ahnung, studieren und dies und vernünftig und so. Aber ich denke mir so rückblickend, ey, wie geil, dass ich auf all das nicht gehört habe ab irgendeinem Punkt, weil es war wirklich so perfektes Setup, um zu scheitern für mich. Also nichts davon hätte wirklich funktioniert.
Ja.
Also das war sozusagen auch wirklich, wirklich krass. Und dann ist es auch manchmal so dieser Gedanke, den ich mir denke, also dass ich mir so denke, wenn man jetzt sagen besondere oder so sein Traum leben will oder Sachen machen will außerhalb der Norm, dann sollte man sich nur also von Leuten, wenn dann, überhaupt beraten lassen, die auch sowas gemacht haben.
Also guck mal, Mann, wenn du das so sagst, dann bei mir geht so im Kopf ganz viel los mit so, warum ich in die USA wollte. Und ich weiß,
du wolltest einfach weg.
Ich wollte weg von hier, weil ich das Gefühl hatte, das hier ist kein Potenzialraum. So, in Deutschland habe ich kein Potenzial, wir sind nicht ehrgeizig. Weißt du? Und deshalb dachte ich so, und dann ging ich das erste Mal in die USA und habe das erste Mal so gedacht, wow, ich liebe es hier in L.A., mein Vater wird es hier hassen.
So, wie geil ist das?
Ja, und ich hatte so meinen eigenen Ort. Krass, so, hier kann ich sein, wer ich möchte. So, irgendwie Hanebüchen, das klingt im Kontext von The American Dream.
Du musst es erstmal über einen Ozean. Du musst erstmal einen Ozean zwischen den beiden Stawiszewskis schaffen, bis es dann so. Krass, in den USA ist jeder ehrgeizig.
Ja,
das ist das Prinzip des Landes.
Das ist das Prinzip dort, ja. Und genau, und da, das war wie so eine neue Geburt, wie du am Anfang meintest.
Ja.
So. Und dass
aber theoretisch hätte einfach Berlin gereicht. Einfach nur weg aus Düsseldorf.
Ja, vielleicht. Also, keine Ahnung. So.
Aber vielleicht, hast du es gebraucht. Du wirst einmal gebraucht, so.
Genau, ich brauchte irgendwie so eine Clean Slate. Und, aber ich bin immer noch in mir damit am Kämpfen, mit diesem so, dass es sich für mich nicht ganz natürlich anfühlt, bei was 100% zu geben.
Okay.
Ich sage in diesem Bit auch, dass mir früher jemand, als ich an der Uni gearbeitet habe, hat mir so ein Dozent, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ich war da so am Lehrstuhl, hat er mir so gesagt, ich bin Mr. 70%, weil ich immer nur 70% gebe.
Ja, ja, voll.
Und das hat mir das, also das schreibt das ja fort, was mein Vater gesagt hat.
Ja.
Und deshalb denke ich das heute, glaube ich, immer noch, ich gebe nicht genug, ich bin nur 70% und so.
Aber weiß ich nicht, aber manchmal denke ich mir, also ich gebe gerade auch nicht 100%. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich hoffe, man hört es nicht.
Du bist echt krass so am Coasten gerade. Ungefähr auf 40.
Ja, auf 40. Dieses ganze Jahr war auf 40%.
Krass.
Nee, aber ich meine, vielleicht ist da doch der Anspruch, ich meine, man kann ja auch, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht machst du dich auch zu sehr fertig. Man kann ja nicht die ganze Zeit 100%.
Immer,
ich finde 100% im Sinne von, ich habe jetzt keinen Plan B oder ich mache jetzt nicht noch irgendwelche anderen Sachen, sondern das ist schon das, was ich mache und ich gebe mir hier Mühe.
Ja.
Aber man kann ja nicht die ganze Zeit 100% geben, weil ich glaube, dann brennst du auch aus. Also,
und wer sagt, was 100% wirklich ist, weißt du? Also yeah. Es kann ja auch so sein, also so, wie meine 100% sind anders als deine 100%. Und yeah. Vielleicht möchte ich nur so viel geben. Es geht nicht so, also nicht ja, darum, wie viel möchtest du und kannst du geben und so.
Also ich weiß noch zum Beispiel bei gewissen Momenten vor meiner Solo-Premiere, vor allen Dingen, wo ich mich das letzte Mal richtig dran erinnern kann, war vor meinem Special, vor der Aufzeichnung, der ganze Prozess vom Special, also vorher die Vorbereitung, der Tag selber und dann der Schnitt, da hatte ich diesen Gedanken, also so auch ein bisschen als so einen neuen Gedanken, so, hey, was passiert, wenn du wirklich alles gibst? Also hier geben wir mal alles. Yeah, und, da, wow. Und das war voll die geile Erfahrung, weil ich habe das Gefühl, durch die Aufzeichnung wurde ich besser. Also sozusagen, man hat sozusagen, dass ich danach ein besserer Comedian war, weil das so eine Challenge war, das so, so hinzukriegen und so. Aber das war voll geil, auch sogar befreiend rückwirkend, weil ich mir dachte, ey, hier gibt es nichts, was ich so wirklich, also was ich bereue, so, wer auch immer das nicht witzig findet. Super.
Du hast alles gegeben,
genau,
was du geben konntest.
Ich kann komplett damit leben, weil ich nicht so bin, ja, aber, naja, ich habe nicht wirklich gelernt. Ich habe nicht richtig gelernt, so. Ich könnte eigentlich auch eine 1 schreiben. So, ich war so, ey, wenn es für dich eine 3+ ist, super, weil für mich selber ist es eine 1, aber dann passt es nicht. Dann kauf dir kein Ticket, so. Alles wirklich komplett
Frieden. Dann bist du auf einmal so voll, genau, du hast voll den Frieden mit dir selber, weil du weißt, ich habe literally alles gegeben.
Ich habe wirklich alles gegeben. Und es wurde auch richtig nervig. Es war wirklich anstrengend. So. Aber dann war das so, okay, Paket abgeliefert, abgegeben. Und
interessant. Und wenn du so quasi nicht alles gibst, dann bist du vielleicht trotzdem dann noch ängstlicher, dass Leute es nicht mögen, weil nein, jetzt mögen die es nicht, weil ich habe ja nicht alles gegeben.
Ja, das ist es doch. Das ist ja auch immer das Ding. Ich finde, am meisten ist man getriggert, wenn jemand irgendwas bei einem anspricht, wo man selber im Hinterkopf weiß, ich weiß. Ich weiß. Warum musst du das jetzt sagen?
Mann, du bist unschwer.
Ich bin emotional erwachsen, aber damit kann ich gerade gar nicht umgehen.
Ja, stimmt voll. Stimmt voll. Ja. Ich denke mir das, guck mal, zum Beispiel, ich habe nächsten Dienstag Fotoshooting.
Fotoshooting, okay, so Pressefotos.
Ja, genau, mal, ich habe das noch nie gemacht und sowas. So richtige Fotos jetzt, seit ich Stand-Up mache. Und Solo ist in Planung und so.
Ach, geil,
das ist crazy,
okay.
Ne? Und das heißt, dafür Fotos. Und jetzt ist dann so, okay, jetzt habe ich eine Woche Zeit und ich will mir so Gedanken darüber machen, wie kann man die Fotos machen, was möchte ich dafür, was ziehe ich an, kaufe ich mir noch was Neues, ich muss einen Friseurtermin machen. Und das ist alles noch so, sag ich mal, in der Luft, ob ich es mache oder nicht.
Ach so, das
oder ob ich einfach am Dienstag hingehe und dann meine alten Anziehsachen mit habe und meinen Haarschnitt von jetzt.
Das kann man schon sehr krass verkopfen.
Ich habe Bock, 100% aber zu geben und alles dafür zu machen.
Ja.
Aber es ist auch manchmal so, wovon ist es dann abhängig, ob man es schafft oder nicht? Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das überraschend ist, dass ich ADHS habe, aber.
Ah, okay, das erklärt dich ein bisschen. Weil du bist so ein bisschen, also, nee, nicht, dass ich mich gefragt habe, aber du bist so ein sehr energetischer Typ.
Ja, das ist eine Krankheit.
Ja, ich glaub's dir. So eine Krankheit hast du anerkannt.
Ich bin krank,
Ah, krass, nimmst du Medikamente?
Aber nur punktuell.
Also okay. Hat das einen Einfluss auf der Bühne oder so? Muss es doch eigentlich, oder? Du bist konzentrierter, wenn du sie nimmst. Oder?
Das habe ich noch nicht, ich nehme sie noch nicht so lange und auch sehr sporadisch, aber ich habe es noch nicht ganz sagen können, ob es einen Einfluss hat. Ich bilde mir ein, im Improv hat es einen Einfluss manchmal, dass ich irgendwie nicht so schnell bin, wenn
nicht
ich
so
die Medikamente,
irgendwie so
also
überall,
ich bin ein bisschen ruhiger halt durch die Tabletten.
Aha.
Und genau, und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Kopf nicht so schnell funktioniert wie sonst im Improv, aber vielleicht ist es auch die Tatsache, dass ich das denke.
Ja.
Dass ich dann denke, ich bin langsamer und deshalb bin ich dann auch wirklich langsamer, weil ich mehr in meinem Kopf bin.
Aber ich kann mir voll vorstellen, das ist eigentlich, ich glaube, man schießt ja sozusagen, der Kopf schießt so aus allen Dingern oder was
auch Zylindern.
Aus den Zylindern, wie ich immer gerne sage.
Aber ich will dir so gerne so viele Prozessfragen stellen und sowas.
Du kannst mich auch Sachen fragen, auf jeden Fall. Es ist ja nicht wirklich ein Interview, das ist ja einfach ein Zusammentreffen von Geistern. von Genies, ja, von Seelen, ja.
Jetzt verbinden sich zwei Seelen. Aber an welchem Punkt bist du gerade so mit Stand-up generell? Also wie hat sich über die, das ist eigentlich wahrscheinlich die größte Frage, die mich am meisten interessiert, ist, wie sich über die letzten 10 Jahre dein Gefühl zu der Arbeit gewandelt hat, dein Spaß an der Arbeit und so, also.
Puh. Eigentlich Spaß an der Arbeit selbst ist ziemlich gleich. Also ja, an jetzt sozusagen zu sagen, ey, schreiben, auftreten, das macht mir genauso viel Spaß wie früher, würde ich sagen.
Wie schön, Mann.
So, was halt das Ding ist, aber das ist halt ein Problem, das jeder hat. Ich habe damit so zu hadern mit diesem selbstvermarkten Ding, so, also dass man so die ganze Zeit Lärm machen muss, dass man existiert, so auf Social Media und sowas. Das alles irgendwie organisiert kriegen, da irgendwie wenig verkopft sein, schnell einfach irgendwas posten oder
genau,
so.
Genau, das nicht so zu
genau, ernst so, nehmen, so, ja, so dieses Ding, das sind so Sachen, die für mich so wirklich ein, würde ich ja, also man kann dann immer sagen, ja, dann Teile davon machen mir auch Spaß, ja, aber es ist trotzdem, würde ich sagen, in der Kategorie, das ist der Job und das andere ist, das Auftreten selber ist mega nice. Also das ist für mich immer noch das Allergeilste mit dem Schreiben und Auftreten, diese Kombo, wenn ich an neuen Sachen arbeite, was ich jetzt die letzten Monate sehr wenig gemacht habe. Ich war quasi eher so damit beschäftigt, ja, okay, was mache ich jetzt? Dieser Podcast, ja, die Leute sind auch gut hingehalten worden jetzt, weil es gab jetzt 3 Monate einfach keine neue
Folge.
Ja,
aber die werden heiß, Mann.
Die werden heißer
mit jedem Tag.
Ja, ich war irgendwann so krass positiv überrascht, weil ich dachte die ganze Zeit, ich sende so ein bisschen ins Leere, so, weil ich sehe schon die Zahlen auf dem Podcast-Provider, da war ich immer so, ey, das ist gar nicht mal so schlecht, wie viele Leute sich das anhören. Aber ich habe so eine DM bekommen einfach nur. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, bei Spotify gibt es eine Kommentarfunktion für einzelne Folgen. Das hat mir mein bester Kumpel gezeigt. Er meinte, ey, hier, guck mal so. Und ich war so, ey, geil, also
da war quasi,
Leute, give a shit. So, weil ich dachte mir am Anfang so, ah, krass, ich krieg, ein Typ hat mir bei Insta geschrieben, also buchstäblich einer, so, ne? So voll positiv geschrieben. Aber ich dachte mir so, und dann nimmt man das auf, auch noch Solo-Podcast, lädt das hoch. Man sieht die Zahlen, das ist okay, aber sonst so nichts. Und dann habe ich dann diese Kommentare entdeckt und so, ah, okay, es gibt ein paar, jetzt nicht 1000, also nicht ewig viele, vielleicht so 3, 4, 5 Kommentare, ich weiß gerade nicht.
Ja, aber immerhin, du merkst, dass es irgendwie jemand interessiert.
Genau, genau. Und ich habe auch so einen kleinen Broadcast-Channel, da wurde es auch immer so ein bisschen geliked, aber auch nicht so krass.
Krass.
Genau, und weshalb ich das erzähle? Genau, ich war jetzt die letzten Monate irgendwie am Schauen, ja, was mache ich jetzt? Also das ist jetzt so. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich mit dem Instagram-Format angefangen, dann hatte ich die extra 3 Auftritte, dann hatte ich wieder Tourtermine. Also womit ich gerade ein bisschen struggle, ich habe so diesen Wunsch, innerhalb von Kunst und Chaos so ein bisschen Ordnung zu haben, so ein bisschen Routine wieder. Montags mache ich immer das und dienstags ist das oder irgendwie sowas. Und dass ich da wieder so ein bisschen mehr hinkomme.
Aber prozentual, wie viel bist du so die Woche hier in Berlin zu Hause und wie viel bist du unterwegs? Kannst du das so sagen?
Schwer zu sagen, weil jetzt im Herbst war ich wieder relativ viel unterwegs. So bisschen Solo, gar nicht so viel, aber dann diese extra 3 Sachen, dann Mixshows vor allen Dingen auch eigentlich viel. So, keine Ahnung, würde sagen im Schnitt jetzt auch gar nicht so viel, ich würde sagen 2-mal die Woche unterwegs,
okay,
zwei Tage der Woche war ich weg oder lass es 3 sein, ich weiß es gerade nicht.
Ja. Aber bist du, also so Social Media und so weiter, merke ich ja jetzt, also wie das in der Szene gehandelt wird, ne?
Ja.
Ist ja so, das ist ein Mittel zum Zweck, wenn du schaffen möchtest, für deine Solo-Termine Publikum zu kriegen, muss da was passieren.
Entweder das oder du hast einen krass gut laufenden Podcast oder also du musst irgendwie stattfinden.
Irgendwie stattfinden, ja.
Ja.
Und bist du denn mit Solo, also ich weiß nicht, wie viel du aus dem Nähkästchen plaudern willst, aber so, sag ich mal, was sind Ziele und wie gleichst du dir ab mit der Realität, wie hast du das Gefühl, wie nötig ist das?
Also ich bin, glaube ich, so von meiner Einstellung. Irgendwann habe ich die Befürchtung, also irgendwann bildet sich die Befürchtung, dass das auch so ein bisschen zugechillt ist. Ich habe so doll im Kopf, dass alles gut gehen wird.
Das ist toll.
Aber dass ich so manchmal denke, ja, aber jetzt solltest du mal auch anfangen zu posten und Dinge zu machen, weil irgendwie, ich denke mir so,
ja, ich weiß,
ja,
ich werde, so.
Ja, ich denke mir so, ja, ich brauche das jetzt nicht jetzt, dass es die großen Räume sind, weil werde ich ja auf jeden Fall haben. weil das wäre verrückt. So,
das ist irgendwo, gut.
Aber das ist eigentlich gut und somit bin ich immer gut gefahren. Also ich würde schon sagen, ich bin ziemlich gut da drin.
Du hast Vertrauen in dich selbst und in das.
Genau, und ich höre, also so, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber finde ich, ist es gar nicht. Es hat so eine psychologische Wahrheit. Ich höre halt sehr stark immer auf so meine innere Stimme, so, wenn die mir sagt, ey, das fühlt sich falsch an oder das fühlt sich richtig an, dann. Ich brauche dann vielleicht einen Moment, aber im Endeffekt mache ich immer das. Und es hat mir immer gut getan. Es war immer so vollkommen richtig.
Weil ich glaube, ohne Scheiß, durch dieses Selbstvertrauen, also einfach Vertrauen in sich selber, chillt man sein Nervensystem und macht die Dinge dann einfach sowieso.
Schon. Ja, auf jeden Fall. Also so war es bei Stand-Up am Anfang, weil das war für mich die krasse Lehre, weil ich habe angefangen mit Stand-Up und es gab sozusagen gar keine Aussicht auf Erfolg. Rückblickend war das insane, was wir alle gemacht haben. 2015, kleine Shows in Bars zu spielen und wir waren alle so, ja, safe wird das Ding.
Du hast damals schon gesagt, ja, klar.
Ja, wir alle, wir waren alle so, Digga, ich werd berühmt, du wirst berühmt, er wird berühmt. Das war so der,
geil, Mann.
Und, aber es gab so, und jetzt gibt's eigentlich viel mehr Gründe, das zu denken, aber es gibt viel mehr so Anxiety, würde ich sagen, in der Comedy-Szene und unter den Leuten. Und es ist sogar bei mir ein bisschen rübergeschwappt, wo ich mir denke, ey, ich bin voll da, wo ich vor 10 Jahren richtig gerne wäre. Ist alles gut so. Und safe wird es immer noch.
Aber die Anxiety und der Druck und so, das färbt ab.
Ne? Genau, also, genau. Du bist so in so einem unsicheren System auf einmal. Du kriegst den Stress anderer Leute mit oder dass sie auf Social Media irgendwie Sachen machen. Ich finde auch manchmal auf Social Media, damit muss ich aber auch meinen Frieden lernen, irgendwie, es ist sehr schwer, etwas wirklich Cooles zu machen, sozusagen. Ich habe das Gefühl, es ist sozusagen, das ganze Ding ist so oberflächlich und dumm, dass es so voll schwer ist.
Aber ich glaube, guck mal, hier bilden sich Theorien in meinem Kopf und vielleicht sind die Quatsch. Aber ich glaube, wir sind aufgewachsen. Ich kann zumindest sagen, ich bin sehr aufgewachsen mit so dem künstlerischen Werk als etwas, das viel Arbeit erfordert, hohe Integrität hat.
Yeah.
Also wie, keine Ahnung, ein Album von einer Band, die ich geil finde, ein Film, den ich geil finde, eine Fernsehserie, die ich geil finde, ein Special, den ich geil finde, das ich geil finde. Und das ist aber nicht, was Social Media ist.
Genau.
Es ist das nicht jedes Reel.
So ist kein Werk.
Großes Werk.
Ja, sondern, und so sollte es nicht beurteilt werden, so sollte es auch nicht gemacht werden.
Ohne
so.
Scheiß, ich sag eine Sache. Das Reel, was ich gemacht habe, was am besten funktioniert von allen, ist das letzte, was ich gemacht habe.
Genau, ich hab's gesehen.
Und das,
mit dem Tomatenmark?
Ja, und das ist...
Das war Müll.
Es ist nichts.
Aber es war nichts. Aber es war so ganz funny und das reicht und es war kurz. Also es war so
funny. Es ist einfach kurz. Es ist kurz und funny und vielleicht, keine Ahnung, ich bilde mir ein, ich komme ein bisschen rüber in dem Video als, keine Ahnung, irgendeine Aura wo Leute sich connecten können.
Man merkt so, der Typ ist witzig und es ist, ich konnte es komplett verstehen, dass es auf Social Media funktioniert und innerhalb dieser Logik fand ich es funny, aber wenn man es runterbricht, war das so... Also wenn du mir sagst, ey, wir waren im Supermarkt, das ist mir in dem Moment einfach gekommen, bin ich so, ja, ich glaub's dir. Also es war so...
Ja, 100%.
Ja, 100% ist das eine spontane Idee gewesen.
Ja, aber ich glaube, die Spontanität davon fühlen die Leute, also weil ich glaube, das Ding mit, wir sind alle in der Comedy-Szene, zumindest höre ich das viel so, ja, sehr, also Social Media wird halt negativ gesehen viel, weil damit so viel Druck für uns verbunden ist. Aber die Wahrheit ist ja einfach, wir sind alle jeden Tag 6 Stunden am Handy.
Ja.
So, wir leben unsere Leben dort. Das heißt, es ist nicht so, musst du Social Media machen oder nicht. Es ist einfach so ein bisschen, das ist halt ein Teil des Lebens
der
Menschen,
der
auf dem du nicht stattfindest. So, du bist, und das ist vielleicht einfach so das Ding. Und das zu akzeptieren als einfach, das ist nicht ein Ort für deine Kunst, sondern das ist ein Ort,
wo du immer wieder zu sehen sein solltest,
hey, guck mal, hier bin ich hatte gerade einen Gedanken, Tomatenmark.
Ja.
Weißt du, und Leute sagen, ah, ja geil, den Gedanken hatte ich auch schon mal. So, und dann connecten die mit. Und dann vielleicht 3 von denen, die mir jetzt da gefolgt sind, denken sich, auch vielleicht gehe ich mal auf eine Show von ihm. Und dann,
ja, oder 10.
Oder 10. Ey, ja. Wenn es 10 sind, ich sag
ja,
danke.
Ja, voll, voll. Also, genau. Und damit habe ich immer gestruggelt, das irgendwie so zu sehen. Aber es ist quasi Teil des Jobs. Also, es ist einfach nur so, das zu versuchen, irgendwie funktional zu sehen. Und dann zu gucken, okay, aber dann mit der anderen Zeit, wie kann ich was Geiles machen, was irgendwie.
Und, weißt du, was ich, also, weil du ja auch meintest, ein Teil von dem macht dir auch Spaß. Und was mir daran Spaß macht, ist so, dass es die Idee von künstlerischem Output so ein bisschen entkompliziert und nicht mehr diese langen Schleifen. Als Filmemacher war immer so, ich schreibe einen Film, das dauert 2 Jahre, dann mache ich den und dann dauert die Post 2 Jahre und dann nach 4 Jahren kommt er auf ein Festival oder auf gar keins und keiner sieht es jemals. Mhm. Und heute kann ich jetzt einen Gedanken haben, raus und dann kommt direkt der nächste. Ich bin weniger so precious mit meinem mit meinen Gedanken, sondern es ist einfach so, einfach raus damit. Und dann kommt das Nächste. Das hat eine kreative Praxis, eine künstlerische Praxis schon so erschaffen. Als ich so Sketche gemacht habe, das war einfach geil, mal eine Praxis zu haben, die nicht so lange schleifen, nicht so lange gedauert hat, bis was rauskam und Feedback zurückkam.
Das war für mich auch krass befreiend, mit Stand-up anzufangen, weil ich bei allem so krass zu so Perfektionismus neige und so Selbstblockade. Ich hatte immer Lust, irgendwie einen Film zu schreiben, Film zu machen, Comedy-Film oder so. Das hätte mich umgebracht. So, das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Bei Stand-Up war das so, heute ein Mic, morgen das nächste, komm, einfach weiter.
Genau, das
komm,
ist
mach.
Toll.
Das hat mich
das
komplett,
so toll.
Das hat mich so komplett entwirrt, so in dieses Machen zu kommen. Und dann wird man besser und dann das stackt sich dann so über Jahre und dann entsteht irgendwie sowas.
Genau, und du schreibst dein Special nicht für 5 Jahre in deinem Keller, sondern es ist so voll der Prozess, der die ganze Zeit im Jetzt stattfindet.
Ja, und er ist so organisch und dann baut sich was Stabiles auf und das ist es dann und nicht dieses, ich glaube, das ist die alte Arbeitsweise auch von Kabarett und so immer gewesen. Man schreibt es und dann hat man eine Premiere und dann geht man mit 2 Stunden Material auf die Bühne, das man noch nirgendwo gespielt hat. Also das ist dann einfach crazy, so, das ist verrückt.
Aber testest du in dein Solo? Sorry, das muss ich einfach noch
fragen. Habe ich am Anfang, habe ich so neue Bits gespielt und so. Dann habe ich an diesen Bits aber gar nicht mehr gearbeitet und dann war das, ich kenne diesen Loop. Ich kenne den Loop von Bit ist geil, es ist frisch, ich mach's gerade. Und dann irgendwann so, okay, ich mach's nochmal, oh, ich riff's nochmal anders, oh, jetzt ist mir das noch auf der Bühne. So, aber irgendwann ist es so, ja, jetzt musst du dich hinsetzen und das mal säubern und daran arbeiten und dann kannst du wieder weitergehen.
Ja.
Und das habe ich bei den Sachen nicht gemacht und habe ich gemerkt, dass sie schlechter funktionieren und ich da auch keinen Bock mehr drauf habe. Und das habe ich dann wieder rausgenommen aus dem Solo, weil ich mir da die Sachen kaputt gemacht habe. Einfach so genau.
Das ist einfach für dich quasi kein Raum zum Materialtesten, hast du vielleicht gemerkt? Und ist eher so.
Also theoretisch schon, nur halt, ich war gar nicht im Modus, neues Material zu schreiben und dann ist es irgendwann, der Fokus war gar nicht da.
Ja, okay, verstehe ich. So verschieden.
Ja, aber wo bist du gerade, Stand-up-mäßig, nach 1,5 Jahre jetzt auf Deutsch?
Ja, auf Deutsch.
Ja, was sind deine Herangehensweise, was sind deine Ausblicke jetzt für die nächste Zeit? Oder hast du irgendwas fürs kommende Jahr, wenn man jetzt so bei, wie nennen wir es mal, Vorsätzen ist, was du gerne machen würdest oder irgendwas?
Also bei mir war auch so, wie du nach Berlin gekommen bist, ne, so bin ich auch jetzt nach Berlin gekommen. Ich habe so gesagt, ich gebe mir ein Jahr und guck, was in dem Jahr passiert. Und ich hatte so ganz grob das Ziel, dass ich damit ein bisschen Geld verdiene. Das, im Endeffekt war es einfach nur so, gibt das Universum mir dafür was zurück?
Ja.
So, kommt irgendwas zurück?
Money!
Give me the money! und dann,
ist ja schon mal richtig cool, wenn man so, keine Ahnung, regelmäßig 300-400 Euro oder irgendwas verdient. Das ist so, geil, das ist so quasi Lebensmittel oder was auch. Das ist irgendein Posten im Leben, damit bezahlt werden kann.
Das ist insane, Mann.
Ja, das ist
und
so.
Das habe ich in dem Jahr halt so geschafft.
Yeah.
Und da war ich, also da bin ich so glücklich drüber. Und,
du hast auch, glaube ich, du wurdest auch sehr gut aufgenommen, oder? Du warst sofort, ich hatte das Gefühl, alle mochten dich so, also, oder? Also, und auch, dass du gut ankamst, also du hattest jetzt, also du bist so du bist der einzige weiße Mann, der ein Senkrechtstarter ist, nein, aber.
Kann man nicht sagen,
glaube
ich,
kann man nicht
sagen.
Einige
noch
mehr. Gibt schon einige. Aber,
die auch senkrechter starten als ich. Aber es ist so, was mich auch so krass überrascht hat und was so schön ist, ist, dass die soziale Komponente von Stand-Up mir total gut tut.
Yeah.
Ich habe, glaube ich, über Stand-Up gemerkt, dass ich extrovertiert bin.
Ah, okay,
über mich hätten
auch
bestimmt viele vorher schon gesagt, dass ich extrovertiert bin, aber ich dachte immer, ich kann meine Batterien nur aufladen, wenn ich alleine zu Hause bin.
Yeah.
Und ich habe gemerkt, nein, mir tut es super krass gut, rauszugehen, bei einem Mic zu sein und danach abzuhängen.
Mhm.
Das Abhängen mit Stand-Ups ist total angenehm, weil es voll, es ist so zwangloser als jedes andere Abhängen. Man kann manchmal in sein Buch gucken, sich was aufschreiben. Jeder macht so sein Ding und gleichzeitig kann man auch quatschen.
Ah, stimmt. Yeah,
das finde ich total schön und man hat natürlich alle so ein gemeinsames Interesse, das man teilt und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Genau, und ich finde die Menschen in der Szene auch lieb. Also so, ich hänge gerne ab mit den Kolleginnen und genau, das ist schön. Und fürs nächste Jahr, ja, also ich plan für 2027, Anfang 2027 mein
Solo-Termine.
Erstes Solo.
Ah, krass.
Und das ist mein großes Ziel gewesen für nach 2 Jahren. Und das kommt dann auch so hin. Im Juli nächstes Jahr habe ich 2 Jahre.
Ach so.
Deutsch Stand-up hier.
Ach so, ja, genau. Uh-huh.
Und dann quasi bei 2,5 fängt das an. Und das, ja, da cool. Habe ich richtig Bock drauf, daran zu arbeiten, mir Gedanken zu machen, wie das dann aussieht. Ich mache Hamburger Comedy-Pokal Ende Januar. Da spiele ich dann das erste Mal so richtig 45 Minuten.
Mhm.
Das heißt, solche Sachen und so viel Mix-Shows wie möglich.
Und halt, und machst du dir viel Gedanken um so quasi das Marketing, was dann dazu kommt? Dass man jetzt sozusagen, du machst dann die ganze Zeit Social Media einfach weiter. Du hast ja deinen Podcast auch.
Ja, genau. Und mein Podcast übrigens.
Wie heißt der?
Mein Podcast, Lebenspodcast mit den Onis. Der ist so eine Übung in meinem Leben, auch was zu machen, wo keiner zuhört, weißt du?
Okay.
Ohne Scheiß, dieser Podcast ist so, ich lache nie so krass wie in dem Podcast. Also die Schneidarbeit ist ziemlich substanziell, weil ich so viel Lachen rausschneiden muss.
Uh-huh.
Und das macht mir unfassbar viel Spaß und das machen wir seit 7 Jahren.
Krass.
Ohne, dass unsere Hörerschaft sich großartig verändert. Aber wir haben ein paar sehr loyale HörerInnen, die es mögen. Genau, das mache ich weiter, aber das ist nicht wirklich ein Marketing-Tool. Das nimmt eher weg, glaube ich.
Das zieht mich runter.
Muss ich eher aufhören, eigentlich, wenn ich das Solo vermarkten will. Aber genau, das heißt, Marketing mache ich mir vor allem Gedanken so ein bisschen mit, wie möchte ich mich so nach außen darstellen. Es macht mir auch Spaß, darüber nachzudenken, wie so. Wie kann ich
krass, das? Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe mit jemandem letztens auch so ein Gespräch gehabt, wo das so Thema war, so, ach krass, Leute denken darüber nach, wie werde ich wahrgenommen, also was ist so meine Persona und so. Und ich dachte mir immer so, ja, meine Persona ist, ich bin ein guter Comedian, kauft euch Tickets, ich hoffe, das reicht. Also so, aber das ist irgendwie, einige Leute machen das wohl, dass sie sich sehr klare Gedanken irgendwie machen, so, also der Look oder was auch immer das ist, so des Ganzen, wie das so aufgebaut ist. Oder?
Klar, kennst du dieses, das habe ich manchmal so in Stand-Up-Kursen, ich habe auch einmal einen Stand-Up-Kurs jetzt schon geben dürfen und sowas, das war, hat auch Spaß gemacht. Und da fällt viel auf, da, also das, wo man wirklich am meisten man selber ist, und das merkt man auch bei Leuten, die in den Kurs gehen, ist in den Momenten, wo Leute lachen, aber du nicht weißt, warum die lachen.
Ah, okay.
Also, ne, so kennst du diesen Moment, so, du machst irgendwas und Leute lachen krass und du bist so, was habe ich gemacht?
Yeah.
Und meine Theorie ist, und das ist auch so, glaube ich, die anerkannte Theorie, ist, dass da die Leute dich gesehen haben. Da hast es am meisten Sinn ergeben. Da warst du so sichtbar. Ah, das ist er.
Yeah.
So, und ich finde es spannend, darüber nachzudenken,
so,
was das ist. Da ist irgendwie eine Essenz. So.
Genau.
Mir macht Spaß, darüber nachzudenken, wie man die visuell darstellen könnte bei mir. Also ich kenne die, weil ich habe Theorien, aber ich weiß nicht genau, was es ist.
Okay.
Also aber es ist eher sowas, was ich gerade sehr genieße, mir darüber so Gedanken zu machen, so über die Ästhetik meines Acts und so. Keine Ahnung.
Verstehe, okay. Ja, ich denke mir, genau, ich kann es mir bei dir auch gut vorstellen. Was ich dann sozusagen manchmal mir so denke, ist so, wenn das noch so gar nicht klar ist oder wenn es gar keinen längeren Prozess gab, jemand noch gar nicht auf der Bühne war oder dass man sich so, so geplant BWL-mäßig sagt, ich bin jetzt der und der Typ. Also so, wo man, genau, ich weiß, dass das bei dir nicht der Fall ist, aber dass man so in diese, das ist so, es gibt quasi den bösen Bruder davon, wo es dann einfach nur so ist, hey, du bist, im schlimmsten Fall sagen wir jetzt einfach so Cindy aus Marzahn oder so, du bist jetzt einfach, wir machen es ganz eng.
Ja,
du
genau,
bist
ganz
nur
eng.
Eine Assi-Frau, so, ne, also so quasi, alle Jokes kommen aus der Richtung, du bist nur das, so.
Ja, das ist dann so Klischee-Territorium.
Genau,
ne?
Genau, ich glaube, das ist so die ganz extreme Form, dann landet man wieder da, so.
Genau.
Ja, geil, okay, folgt Gaston Stabiszewski.
Genau.
Auf Instagram, checkt alles, was er macht Und like den Podcast und alles, wisst ihr Bescheid.
Vielen Dank fürs hier sein dürfen.
Ja, Mann, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Dankeschön.
Dann bis in ein, zwei Jahren, wenn du wieder da bist.
Ich freue mich schon, danke für die Einladung.
Geil, danke, bis dann.
Ciao.
Ciao.